Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, auch im neuen Jahr. Gutes Neues noch in die Runde, ne? Wir haben uns jetzt eine Zeit lang nicht gemeldet. Vor allem ich habe eine Auszeit genommen über Weihnachten. Das ist so meine heilige Auszeit im Jahr, 2 Wochen, ne? Wenn alles ruhig ist. Oder halt auch nicht, je nachdem, wie viel Besuch da ist. Ich will mal mit Leuten besucht, aber die Zeit nehme ich mir mal ganz gern. Deswegen war jetzt Pause die letzten 2 Wochen. Wir sind zurück. Wir hoffen, ihr hattet sehr schöne Feiertage. Ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Alles hat gut begonnen. Eure Teams machen, was sie tun sollen oder sind zumindest auf dem Weg dahin. Mein Team macht gute Dinge auf dem Feld. Ist die Frage, ob das denn in der Zukunft richtig gut ist, aber da reden wir mal anders drüber. Jetzt auf jeden Fall arbeiten wir so ein bisschen auf, was in den letzten Wochen passiert ist, tun das aber auf spezielle Art und Weise. Die Hot Takes sind zurück. Wir übertreiben wieder ein bisschen, wobei, beziehungsweise, wenn ihr euch an die letzte Ausgabe erinnert, war ja auch fast schon ein bisschen Nostradamus-mäßig. Es ist zwar noch nicht passiert, was damals vorhergesagt wurde, aber es könnte ja noch passieren. Wer weiß, ne? Wer weiß. Der Wert steigt natürlich auch. Mit jedem 33-Punkte-Spiel gegen eins der besten Teams der Liga wird es immer interessanter. Aber es soll ja nicht nur um die Chicago Bulls und um Zach LaVine gehen und um die Balance zu wahren, sitzt er mir auch im neuen Jahr wieder gegenüber, der auch nach Silvester, Weihnachten niemals unausgeschlafene.
Ole Franks.
Mein Name ist Max Marbeit und Ole, ganz kurz, banal, knapp, gut rübergekommen. Alles gut soweit?
Alles im Lot, würde ich sagen. Und selbst?
Ja, doch, auch ganz gut. Wie gesagt, mal 2 Wochen frei zu haben, war auf jeden Fall ganz angenehm.
Und reib's rein.
Ja, wollte ich dir auch nochmal sagen. Wie war das so, nicht 2 Wochen frei zu haben?
Grandios.
Ja, du wirst dich erholt.
Und ja, aber also, weißt du, ich kann das mit dem Angeben auch einfach direkt zurückschieben. Wir haben nämlich geschafft, den Schlafrhythmus, den kollektiven, den Familienschlafrhythmus, der freien Zeit, die alle hatten, außer ich, anzupassen. Das heißt, nicht unfreiwillig um 6 aufstehen. Wenn, dann freiwillig.
In meinem Fall.
Sonst wurde einfach länger geschlafen.
Das ist sehr gut.
Das ist jetzt so? Dann wieder eine Umstellung, weil jetzt wieder Kindergarten angesagt ist und man jetzt morgens eine halbe Stunde daran arbeiten muss, gewisse Leute wach zu kriegen. Aber, ne, also das ist auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg in meinem Leben.
Das ist ein Riesenerfolg.
Vielleicht der größte, wenn ich ganz ehrlich bin.
ich glaube, alle mit Kindern können es nachvollziehen, ja? Auf jeden Fall. Ja, das hatten wir nicht so ganz hinbekommen. Also ich würde sagen, ausgeschlafen bin ich jetzt auch nicht. So nach den 2 Wochen. Das wäre jetzt gelogen. Aber trotzdem, rundherum war alles wunderbar.
Na schön. Hält sich das ja die Waage, oder?
Das hält sich irgendwie die Waage, genau. Ich hab tagsüber dann die so entspannt quasi und du hast halt geschlafen. Nachts. Tagsüber nicht, weil da hattest du ja nicht frei.
Ja.
Aber ja, es ist natürlich die große Frage, ne, bevor wir starten. Bist du so Neujahrsvorsätze? Bist du so Typ, okay, boah, alles anders und ich mache jetzt, ne, so richtig? Oder sagst du dir, nee, ist eh alles doof mit diesen Vorsätzen? Oder wie gehst du da so ran?
Also ich muss gestehen, es gab über die Jahre schon ein paar Mal so Sachen, wo ich mir was vorgenommen habe, uns dann umgesetzt habe. Aber es gab auch Sachen, das war eher so spontan in dem Moment und das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass irgendwie das neue Jahr anfing oder so, sondern das waren dann zum Beispiel so Sachen, dass man sich eine gewisse Sache einfach abgewöhnen wollte und das habe ich dann an dem Tag entschieden und seitdem auch hinbekommen. Das war mitten im Jahr. Aber ich habe oft schon, also zumindest so ein paar Ideen, sage ich mal, für das Jahr, die ich umsetzen möchte. Und jetzt, also ich kann auf jeden Fall sagen, der Januar ist für mich ein Monat der persönlichen Entgiftung.
Das ist ein sehr guter Ansatz. Gab es so viel zu essen und zu trinken über die Feiertage?
Naja, also es ist halt schon, wenn irgendwie immer was ansteht, irgendwas zelebriert wird, Leute gehostet werden oder so. Es ist auf jeden Fall eine Art von Völlerei, die man sich dann erstmal. Also man kann das natürlich das ganze Jahr über durchziehen, aber dann fühlt man sich ja, halt, glaube ich, irgendwann nicht mehr so gut. Ja. Und ich hatte schon nach den Weihnachtstagen irgendwann das Gefühl, jetzt ist auch erstmal wieder gut für eine Weile. In dieser Weile befinde ich mich jetzt.
In dieser Weile befindest du dich, das ist sehr gut. Ja, ich merke das dann auch immer. Ich denke mir so, okay, war schon geil, aber jetzt der Körper so langsam braucht auch wieder ein bisschen Ruhe. So ein bisschen Dinge, die leichter zu verdauen sind. Ein bisschen mehr Downtime, ein bisschen weniger zu verarbeiten, so. Ja, aber deswegen, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Aber ich mag auch so, ich mag halt diesen Cut ganz gern. Zu sagen, okay, man schließt jetzt was Altes ab und jetzt kommt irgendwie was Neues, so. Und dann kann man jetzt sich schon so ein bisschen so überlegen, was soll denn neu kommen? Das finde ich immer ganz gut. Oder dann zum Beispiel sagen, hey, ich entgifte oder ich gewöhne mir einen neuen Schlafrhythmus an. Pass den Schlafrhythmus meinen Kindern an, zum Beispiel. geh um 7 ins Bett und stehe dann um 5 auf oder um 6. Aber
Ne? Gestern sind wir um 8:30 ins Bett gegangen.
Um 8:30?
Das ist aber auch, auch für meine Verhältnisse schon extrem. Ja. Aber ich war durchaus müde.
Ich schaff's
nachdem aber, nachdem ich am Abend davor OKC gegen Boston geguckt habe, das hing mir gestern den ganzen Tag hinterher. Das Spiel war überragend. Ja. Also ich habe es auch nicht bereut, dass ich mir live angeguckt habe. Auch wenn die zweite Halbzeit, wenn man jetzt eher auf Bostons Seite stand, schon etwas schwierig war, aber ich fand einfach, es war echt ein krasses Niveau defensiv also vor allem auf OKC-Seiten. Aber es hing mir dann gestern nach. Das heißt, man ging dann eben früh ins Bett.
Man ging dann früh ins Bett. Ja, mir hing es auch nach, ich war nicht früh im Bett. Aber
weißt du, das ist deine Entscheidung.
Ne? Das ist meine Entscheidung.
Dann, dann schimpfst du darüber.
Es hätte auch ein Vorsatz fürs neue Jahr sein können. Ab jetzt früh. Es ist auch tatsächlich so ein leiser, okay. Der Plan
wird aber am 7. schon wieder in den Wind geschossen.
Ja, ja, klar.
Aber so wie das mit den meisten Vorsätzen eben ist.
Am 3.
Also, dass du 4 Uhr morgens saßt und FIFA gezockt hast.
Genau. Nein, aber ein großes Ding ist tatsächlich zu sagen, ich gehe einmal oder wir gehen einmal die Woche so richtig, richtig früh ins Bett. Also so, weißt du, so 8 rum. Um da halt Schlaf reinzuholen. Ah, okay. Und sonst jetzt halt auch nicht
bis 12. Also so ganz oder gar nicht, oder was?
Ja. Also einmal, weil morgens ausschlafen, der Zug ist abgefahren für die nächsten Jahre. Das heißt, wenn du Schlaf nachholen willst, musst du vorschlafen im Prinzip. Deshalb, aber ich will es auch nicht jeden Abend dann um 10 ins Bett gehen, also lieber halt einmal richtig. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Es waren ja Ferien, da war ja sowieso Lotterleben angesagt.
Deswegen, ja. Ne? Ganz du, kurz, ich drück die Daumen.
Ja. Vielen Dank. Ganz kurz, bevor wir jetzt mit den Vorsätzen noch weitermachen, was hat eigentlich, Derek White gegen Isaiah Hartenstein?
Ach, weil er ihn da ein bisschen festgehalten hat. Also vielleicht hat er was gegen ihn, weil er ihm seine Nüsse ins Gesicht gehalten hat.
Ja, nein, aber war das...
Fandest du, das war jetzt eine schlimme Aktion?
Ich war, sagen wir mal so, ich war bei vielem, was man so gesehen hat, was dann als Flagrant Foul betitelt wurde, hinten raus, nach Sichtung der Bilder, war ich schon überrascht, schon so auf der Seite, okay, wenn jemand fällt, also es ist ja auch immer nicht, es ist ja nicht alles, was während eines Falls passiert, eine bewusste Aktion. So, weißt du, aber er hat, also, er umklammert er schon so ein bisschen seinen Oberschenkel und hat ihn damit runtergezogen. Und ich war überrascht, dass es keinen Flagrant gab dafür.
Ja, aber also
so im Kontext
überrascht ist man doch eher, weil die Linie halt oft so extrem ist, ne? Also weil gefühlt alles ein Flagrant ist. Dann wäre das natürlich auch eins gewesen, aber ich fand es jetzt keine Aktion, wo ich jetzt gedacht hätte, die ist irgendwie bösartig, oder da würde ich persönlich sagen, die muss flagrant sein. Wenn du es aber mit anderen vergleichst, dann gebe ich dir schon recht, dann hätte man auf jeden Fall eins geben können.
Ich bin mir nicht sicher. Also wie gesagt, muss keine bewusste Aktion sein, war es eine bewusste, also wenn es eine bewusste Aktion war, so dieser Po, dann ist es für mich schon auch unabhängig des Kontexts irgendwie ein flagrant. Aber weil es halt, wie gesagt, weil er halt maximal verletzlich ist in der Situation, also Hartenstein. So.
Aber vielleicht hätte Hartenstein dabei nicht diesen Hartz rufen müssen.
Ist das jetzt Täter-Opfer-Umkehr oder was, Freaks?
Entschuldigung.
Nein.
Hast recht.
Nein, aber also, ich war, wie gesagt, hat aber zum Eindruck des Spiels beigetragen. Es war schon so ein bisschen hinten raus, halt so ein Playoff-Charakter irgendwie, ne?
Ja, absolut. Also auch gerade dann der Block von Shea. Vielleicht ist das dann am Ende so die Aktion, die ihm den MVP-Award einbringt.
Ja.
Vielleicht auch die 70 Siege, die OKC vielleicht holen, um mal einmal meine Hot Takes zu spoilern. Aber
wenn Cleveland 71 holt, dann hat er nicht mal die beste Bilanz.
Das stimmt, das stimmt.
Das ist natürlich schwierig. Aber generell, also ich meine, offensiv ist ja eine Zeit lang nichts gefallen, aber defensiv hat mir extrem gut gefallen in der zweiten Halbzeit, Jay.
Ja, hatte viele, viele gute Aktionen. Also auch viele so, wo man halt sein defensives Playmaking so gesehen hat.
Voll.
Irgendwie im richtigen Moment ausgeholfen hat und also ja, der Block war natürlich auch krass. Ja. Aber mir ist auch Cason Wallace einfach wieder so krass aufgefallen. Also der Typ hat mindestens 4 Arme.
Mhm. Ja, stimmt,
also die Hände sind halt einfach überall. Das ist schon nicht schlecht, wenn man bedenkt, die haben Caruso geholt und sie haben, glaube ich, den nächsten Vergleich zu Caruso haben sie halt einfach auch schon im Team und der ist nochmal 10 Jahre jünger.
Ja. Kann so ein bisschen lernen und immer besser werden. Caruso ist gerade verletzt. Aber ich find auch so bei Shea so dieses Ding, wenn ihn einer auf den Rücken nimmt, dass seine Hand die ganze Zeit irgendwie so um den rumschnellt und die ganze Zeit, also das ist, glaube ich, wahnsinnig anstrengend, gegen die zu spielen.
Der hat, glaube ich, pro Arm mindestens 3 Ellbogen, sodass er halt auch so gut so um die Ecke gehen kann mit den Armen. Der hat schon spezielle Bewegungsmuster. Aber das, ich meine, sieht man ja auch bei jedem Drive, den er hat, bei jedem Crossover, dass das irgendwie in Richtungen geht, wo es eigentlich gar nicht hingehen sollte. Ja. Dann kriegt er doch irgendwie wieder Freiraum. Also schon, ja, einfach krasses Team. Auch gerade, wenn man bedenkt, auf was für einem Level die da jetzt in der zweiten Halbzeit gespielt haben, gerade defensiv, und sie halt Caruso und Chet nicht hatten.
Das ist halt krass, ne?
Ja.
Könnte eklig
geiles
werden.
Geiles Team.
Ja, richtig geiles Team. Später eventuell dazu mehr. Jetzt zu den Vorsätzen, ne? Das Ding ist ja auch, viele sagen ja auch kein Zucker. Es ist bei mir auch, ey, boah, ich habe auch wieder über Weihnachten, ich versuche das eh schon zu reduzieren, weil so ein bisschen so eine Schwachstelle bei mir. Aber dann liegen da die Lebkuchen, die Plätzchen. Es ist echt, es ist so ein bisschen, es klingt so ein bisschen banal, aber es ist halt. Das heißt, ich trinke jetzt eigentlich den ganzen Januar nur Holy, weil da ist kein Zucker drin, ne?
Das ist der Move.
Das ist der
auch gehört.
Das ist der Move. Holy Energy, Freunde, ihr kennt's ja, ne? Unser sehr, sehr geliebter Partner mit Energy Drinks, mit Iced Teas, mit Hydration Drinks für den Sport. Alles ohne Zucker, kaum Kalorien, kein Taurin in den Energy Drinks. Es ist alles vegan. Es ist Pulver in Pulverform. Ihr wisst es, ein Scoop, oder die meisten wissen es, die uns schon ein paar Mal zugehört haben, ein Scoop rein in den Shaker, durchgeschüttelt, gerne Eiswürfel mit rein und dann getrunken. Und jetzt, weil Holy ist so wie Chet, wenn nicht Chet, wie Shay auf der Suche nach dem Stil oder Wallace auf der Suche nach dem Stil, ist Holy auf der Suche nach neuen Geschmacksrichtungen. Und jetzt rechtzeitig zum neuen Jahr gibt es den Milkshake, beziehungsweise die Milkshakes, ne? Drei Sorten, Ole.
Absolut. Komplett neues Segment. Also ist auch erstmal nur so lange der Vorrat reicht. Das heißt, wenn ihr das probieren wollt, dann seid euch ein bisschen. Gibt auf jeden Fall drei Sorten. Gibt Vanille, das ist mein Favorit, muss ich sagen. Gibt Haselnuss, gibt Banane. Das funktioniert sowohl mit Kuhmilch, als auch wenn ihr es vegan durchziehen wollt, mit allen Ersatzmilchprodukten. Ist einfach in Shaker, wird cremig wie sonst was. Ich kann es sehr empfehlen. Also wie gesagt, schlagt da mal schnell zu.
Zumal es auch Goodies gibt, ne? Wenn ihr 50 Euro Bestellwert, bekommt ihr einen Glasstrohhalm dazu. 100 Euro Bestellwert, bekommt ihr ein Retro-Metall-Schild dazu. Und 150 Euro Bestellwert, bekommt ihr ein T-Shirt dazu, ein Milkshake-T-Shirt. Und es gibt auch
eine Maxi-Single von Kelly's mit meinem Milkshake.
Oh.
Das ist gelogen, aber es wäre cool.
Aber es wäre cool.
Idee fürs nächste Mal vielleicht.
Genau. Es gibt auch das Milkshake Mega-Pack mit allen drei Sorten plus Gratis-Shaker. Es gibt Milkshake-Proben, also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Und es gibt auch den Neujahrsstil. Wie gesagt, so ein bisschen, Holy sagt, die gesünderen Soft- und Energy-Drinks. Kein Zucker, kein Taurin. Eistee sind auf Teebasis. Und da gibt's auch das Starter-Set Deluxe. Richtig, Herr Freaks?
Sehr richtig. Wo ihr euch halt einfach mal ein bisschen durchprobieren könnt durch die ganze Palette. Also sind Hydration, Eistee und Energy-Drinks jeweils 10 verschiedene Sorten drin. Aktuell gibt's dazu dann auch noch eine limitierte Glasflasche und ein Sticker-Set. Also auch da lohnt es sich im Moment auf jeden Fall zu bestellen.
Absolut, absolut. Und dazu könnt ihr auch allgemein bei Holy, bekommt ihr natürlich mit uns, durch uns noch kleine Rabatte. Denn auch da, Ole, ich bemühe nochmal dein umfassendes Wissen zu diesem Segment, zu diesem Thema.
Nutzt den Code KORB5. 5 als Zahl, für eure erste Bestellung, da gibt's 5 Euro Rabatt. Oder nutzt den Code KORB, ohne die 5, ne? Einfach nur KORB, für 10% Rabatt für jede Bestellung, also auch wenn es schon die 45. ist. Das geht immer. Ihr könnt euch jeweils ausrechnen, welches gerade für euch am meisten Sinn ergibt.
So ist das. Und alle Infos, wie immer, nochmal in den Shownotes.
Selbstverständlich.
Alles dann schwarz auf weiß oder wie auch immer ihr euren Bildschirm eingestellt habt. Also wie gesagt, für die guten Vorsätze fürs neue Jahr oder generell einfach nur für den Alltag. Holy Energy. Und jetzt wird's heiß. Hot Takes. Wer fängt an? Dann entscheid du mal. Wer soll anfangen?
Du fängst an.
Ich fange an. Dann würde ich mal sagen, der Osten ist gar nicht so viel schlechter als der Westen.
Worauf beziehst du das?
Ich beziehe es. Erstmal schauen wir uns die Top 3 an. Okay? Cleveland, Boston, Knicks. Gegen OKC, Houston, Grizzlies. Okay? Wem vertraust du aus diesem Sextett am meisten? Welchen Teams? So machen wir mal eine kurze Abstufung.
Boston, OKC, Cleveland, New York. Also 3 von 4 sind aus dem Osten. Genau. Wenn wir die Top 3 vergleichen, dann gehe ich 100%ig mit.
Ich bin aber noch nicht am Ende. Oder Anfang.
Ja, dann machen wir weiter. Auf dahinter, den nächsten Teil bin ich dann gespannt.
Dahinter haben wir jetzt so einen Mix aus Teams, die teilweise underperformen, teilweise komplizierte Starts hatten, die Verletzungsprobleme hatten. Also Dallas jetzt zum Beispiel mit Doncic, jetzt Kyrie noch raus. Denver wissen wir irgendwie nicht. Die Frage ist auch dann, nämlich, welche so im nächsten, also Orlando natürlich noch, wenn wir über Verletzungsprobleme sprechen. Aber übrigens, Suggs sah übel aus, gell? Mhm. Also da hast du echt gedacht, gab's was Neues jetzt schon mittlerweile?
Kann ich dir nicht sagen.
Ich hab's gerade spontan, aber weil ich mich an diesen, es sah einfach so komplett aus dem Blauen raus, weil er einfach so nach vorne gefallen ist und dann sich vor Schmerzen gekrümmt hat sozusagen am Boden. Nein, aber das ist jetzt so diese nächste Gruppe. Wenn du jetzt überlegst, du hast Denver, du hast Dallas, du hast die Bucks, du hast die noch weit davon weg sind, weil Verletzungsprobleme, die Sixers, ich weiß nicht, ob die sich irgendwann noch mal fangen werden oder nicht, letzte Nacht wieder verloren, die Offense kommt irgendwie nicht ins Ding.
Ja, jetzt ja auch wieder ohne Embiid, ne? Also ja, das ist ja genau. Auch wieder mal so.
Mal so, mal so. Du hast die Warriors, die Wolves, du hast so dieses Segment aus Teams, bei denen du dir vorstellen kannst, dass sie Richtung Finals-Ambitionen spielen, bei denen du dich aber auch langsam fragst, okay, was ist das denn eigentlich dieses Jahr? Also was, also Minnesota zum Beispiel, aber auch Golden State.
Keine Finals-Ambitionen bei den Warriors.
Eben, genau. Also und dann, wie gesagt, Dallas ist für mich ein spezieller Fall, weil sie hatten ja auch noch diese Sperren dann nach diesem kleinen. Was war Kerfuffle? Oder?
Ich glaube, das war schon eher ein Brouhaha.
Okay. Wollte nur sicher gehen. Aber du hast so diese Teams. Und auch da ist es so ein bisschen, ich würde sagen, da ist der Westen ein bisschen stärker vertreten, aber es hält sich so halbwegs die Waage, wenn wir auch davon ausgehen, dass so aus diesen Top 6 wir 3 Ostteams hatten, oder in den Top 4 3 Ostteams hatten. Und dann gehst du so ein bisschen runter, schaust einfach mal, wer ist in den Play-in. Die Bulls haben gerade die Spurs geschlagen, ne? Der Duell der Zehnten. 17 und 19, 18 und 18. Und davor, die Pacers, Hotstreak, sind auf Platz 6 bei 19, 18. Im Westen sind es die Mavs auf Platz 6 mit 20, 16. Und dann ist alles so ein bisschen so Richtung ausgeglichene Bilanz oder leicht positiv. Und irgendwie, und man kann das natürlich auch so ein bisschen Stärke der Conference sagen. Du spielst natürlich mehr gegen die eigene Conference als gegen die andere Conference. Und du spielst mehr in der eigenen Division. Gleichzeitig, woher das bei mir so ein bisschen kommt, ist, ich bin einfach enttäuscht vom Westen dieses Jahr. So, oder von vielen, was heißt vom Westen allgemein, ich bin von vielen Teams enttäuscht. Ich bin von Minnesota, von Golden State. Ich glaube, die Lakers sind ungefähr so, wie man es erwarten konnte.
Die finde ich von der Bilanz her sogar besser, als ich sie erwartet
habe. Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Die Suns sind für mich die ganz große Enttäuschung.
Sind sehr enttäuschend.
Die stinken bis zum Himmel, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja. Ja.
Immerhin haben sie jetzt ja eine neue Starting Five. Jetzt wird alles anders. Nachdem sie das gemacht haben, was ich von Anfang an gesagt habe, packt Beal auf die Bank. Jetzt kommt er von der Bank.
Und will kein Arsch sein. Macht das jetzt erstmal, ne?
Ja. Das macht er jetzt, bis ihn irgendjemand dazu überredet, dass er seine No-Trade-Klausel vielleicht streichen kann. Egal, zu Beal kommen wir gleich noch.
Genau. Also auf jeden Fall bin ich am Ende irgendwie, also wenn ich es mir so anschaue, ich glaube, es kommt so ein bisschen aus dieser Enttäuschung, dass ich gedacht habe, ein paar Teams müssten eigentlich besser sein. Denver ist auch so ein bisschen Hit or Miss, auch wenn es besser ist als bei vielen anderen Teams. Wie gesagt, du hast im Osten aber Milwaukee, die jetzt auch seit dem, ich glaube, NBA Cup ist auch so ein bisschen cursed mittlerweile übrigens.
Ja.
So ein kleiner Side-Note. So, danach geht's bergab nach dem Finale.
Also wenn du das Finale verlierst, so wie bei OKC, weil die haben nicht verloren seitdem.
Die haben nicht mehr verloren, genau.
Für OKC war es richtig. Ist ja egal, dass sie ihre 15-Spiele-Siegesserie haben, weil das Finale aus dem NBA Cup einfach nicht zählt.
In die Regular Season.
Ja, das korrekt. Wird da ja nicht mit einbezogen.
Ja, stimmt.
Deswegen, ja, deswegen. Haben sie auch noch gegen kein Ostteam verloren.
Ja. Das ist einfach nicht passiert. Das Finale ist einfach nicht passiert.
Es ist aus den Annalen sofort gestrichen worden.
Aber Milwaukee, so ein bisschen, hat in den letzten Wochen ein bisschen Probleme gehabt, aber trotzdem, du hast eigentlich, ich weiß nicht, der Mix, also ich sehe den Osten noch schwächer, aber ich sehe ihn bei weitem, also der Hot-Take ist ja auch ein Hot-Take, aber ich würde in den Raum stellen, dass der Osten nicht so viel schwächer ist, als wir gedacht haben, als wir zu Beginn der Saison annahmen.
Also im Vergleich zu zum Saisonstart würde ich da zustimmen. Ich glaube, also ich sehe den Westen insgesamt schon immer noch deutlich stärker an, was aber auch daran liegt, dass also ich vertraue im Westen zwei Teams nach OKC am meisten, die halt im Moment nicht da ganz oben stehen. Und das ist halt Denver und das ist Dallas. Also eigentlich ist es vor allem Dallas. Die sind jetzt Sechster, aber die sind halt Sechster, weil also ihr wichtigster Spieler jetzt eine ganze Weile ausfällt und der andere jetzt gerade auch noch raus ist. Das ist, also wenn ich jetzt darauf schaue, welche Teams halte ich für am stärksten, auch gerade wenn es dann Richtung Playoffs geht, da ist Dallas, habe ich Dallas vor New York, um ehrlich zu sein. Und wegen Cleveland ja. Mal gucken, also im Moment wahrscheinlich nicht, aber wenn es dann Richtung Playoffs geht und ich weiß, Doncic und Kyrie können Playoffs und die anderen, muss man mal schauen, dann weiß ich auch nicht, ob ich Dallas da zwingend unter denen sehe. Trotzdem würde ich für den Moment auf jeden Fall zustimmen, wenn du auf die Conferences, also auf die Tabellen guckst und die Top 3 jeweils siehst, dann ist der Osten gerade klar im Vorteil. Was dann die Breite der Conference angeht, da bin ich halt trotzdem immer noch anderer Meinung, weil ich finde, das Gefälle nach der Top 3 im Osten ist schon immer noch extrem. Klar haben wir gesehen, dass Milwaukee, wenn sie nur gegen Gurken spielen, schon auch ganz gut performen können. Ja. Aber das ist kein Team, was ich jetzt für wahnsinnig gut halte. Orlando, wenn sie irgendwann gesund sind, vielleicht, aber das ist auch noch kein Team, wo ich jetzt davon ausgehe, die sind safe, wenn es dann Richtung Playoffs geht, sind die alle da und alle bereit, weil ich glaube, die sind dafür noch zu jung. Und die Offense ist halt einfach nicht gut, die Defense ist super, Problem, aber ja. Ne? Und ja, das Gefälle ist halt einfach, finde ich, schon extrem. Und im Westen gibt es zwar auch ein gewisses Gefälle, aber da sind halt trotzdem, also die Teams, die im Moment enttäuschen, die haben halt trotzdem noch die individuelle Qualität und auch teilweise schon die Playoff-Erfahrung, dass ich ihnen dann, wenn es um sowas geht, viel mehr vertraue als den Vertretern aus dem Osten. Dann guckt ihr an, Siebter im Osten ist im Moment Detroit.
Entschuldigung. Absolut 8-2 in den letzten 10 Spielen.
Ja, Shoutout an Detroit. Also ich finde auch, dass Kate in letzter Zeit sehr gut spielt. Das freut mich auch, absolut. Aber also vertraust du Detroit, wenn die dann nicht vertraut gehen, dass sie irgendeine Serie offen gestalten? Glaube ich jetzt eher nicht.
An dem Punkt bin ich jetzt auch noch nicht.
Beispielsweise, Stand heute wäre es ja, also wenn jetzt das Play-In quasi so läuft, wie man das dann erwarten würde, also so wie nach den aktuellen Tabellenstand, wäre in der ersten Runde Houston am Second Seed gegen die Clippers, die auf Platz 7 sind. Den Clippers traust du da doch auf jeden Fall was zu. Also gerade wenn Kawhi dabei ist. Aber selbst ohne Kawhi, warum nicht?
Auf jeden Fall. Auf
die Erfahrung spricht halt für sie. Und das ist halt, finde ich, schon ein ganz großer Unterschied zwischen Westen und Osten nach wie vor.
Den gebe ich dir. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen... Ich gehe irgendwie davon aus, ich weiß auch nicht warum, dass die Sixers noch mit reinrutschen.
Kann sein. Ja,
dass sie dann halt so diesen, mal blöd gesagt, so eine Clippers-Rolle einnehmen könnten, weil ich kann.
Fair, aber da hast du im Westen zum Beispiel auch noch Phoenix.
Da hast du
ja Phoenix. Also die sind halt für mich bisher das Spiegelbild mit Philly.
Wobei ich den Sixers dann irgendwie, ich glaube, weil die Sixers für mich in der Theorie eine bessere Balance haben als Phoenix. Also ich würde da in einem Playoff-Setting, fände ich, glaube ich, die Sixers unangenehmer. Und dann hast du halt irgendwie noch so Miami, wobei Miami ja seine eigenen Probleme hat. Also da ist er, ich denke mal, das kommt auch noch zur Sprache. So ein bisschen mit sich selber beschäftigt. Da wissen wir auch noch nicht genau, wie das dann Richtung Playoffs aussieht. Aber ja, also auf der einen Seite gebe ich dir, also bin ich schon bei dir. Ich bin aber so insgesamt, weil wir so eine riesen Diskrepanz gesehen haben. Und die Tiefe auf jeden Fall sehe ich jetzt im Westen schon auch. Also ist auf jeden Fall im Westen, ich kann nämlich zwei Wochen raus, ich kann nicht mehr so richtig zusammenhängend sprechen. Der Westen hat auf jeden Fall mehr Tiefe weiterhin. Ich bin trotzdem, glaube ich, positiv überrascht von ein paar Teams im Osten, von denen ich jetzt so nicht erwartet hätte. Also gerade eben Detroit oder auch Atlanta. Ich meine, selbst Chicago hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, sie haben eine negative Bilanz, ne? Aber so, dass sie die letzten, sie haben jetzt die Knicks und die Spurs geschlagen. Also sie sind halt irgendwie sind schon auch so ein bisschen so ein Hit-or-Miss-Team. Also sie können irgendwie an einem guten Abend können sie fast jeden aus der Halle schießen. Aber an normalen Abenden sind sie halt eher am anderen Ende. Aber es ist irgendwie, glaube ich, es ist bei mir auch so ein bisschen das Ding, ich bin von einigen Teams im Osten eher positiv überrascht und von einigen Teams im Westen insofern negativ überrascht, dass sie einfach so diesen Turnaround, diesen hundertprozentigen Turnaround nicht hinbekommen. Also dass sie mal über einen langen Zeitraum sich auf dem Niveau stabilisieren, das ich ihnen zugetraut habe oder von dem ich ausgegangen war vor Saisonstart und von dem halt auch viele andere ausgegangen waren vor Saisonstart. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen, daher kommt es ein bisschen, und wie gesagt, und dann halt, dass die Spitze im Osten halt extrem gut ist einfach.
Die Spitze ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass die Teams, die dich positiv überraschen im Osten, dass die trotzdem alle wahrscheinlich die individuellen Serien gegen die Teams im Westen, die dich enttäuschen, verlieren würden.
Da würde ich sogar nicht mal widersprechen. Das stimmt, das stimmt. Deswegen ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Eindruck. Aber wie gesagt, ich glaube, insgesamt ist der Abstand einfach, für mich ist der Abstand, oder er ist ja ein Hot Take. Also ich habe den Abstand jetzt, ich habe es etwas intensiver formuliert, aber der Abstand ist vielleicht ein bisschen kleiner, als wir es. Also immer so, der Osten, wie scheiße ist der Osten? Immer so scheiße, also, und wie geil ist der Westen? Aber irgendwie ist es so ein bisschen geschrumpft für mich.
So. Fast fair, auch wenn ich nicht zustimme, aber ich weiß, wo du herkommst.
Ja.
Aber lass
München.
Uns...
München.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Das stimmt.
Ja, da wohnst du ja nur.
Da wohnst du ja nur.
Ich bin hier im Umland aufgewachsen.
Das siehst du mal.
Um ganz genau zu sein.
Eben.
Ja, genau.
Das ist immer so, ja, wenn die Leute das behaupten.
Ja. Aber egal.
Ja.
Okay, dann mache ich mit einem anderen
Seite,
der so ein bisschen den Ball aufnimmt. Ich sage, Jimmy Butler landet in Phoenix und Bradley Beal landet in Detroit. Also Detroit ist das dritte Team, was sich da beteiligt. Weil es ist ziemlich schwierig, da was zu finden. Und die Situation ist ja irgendwie kacke. Ich muss auch gestehen, als jemand, der Pat Riley ja schon immer gefeiert hat, das ist ein bisschen unglücklich, finde ich, dieses Auftreten, was er in dieser ganzen Angelegenheit an den Tag legt. Also das hier Trade-Gerüchte, dann setzt er sich hin, Pressekonferenz, so, nee, wir traden den auf keinen Fall. Das ist eine Ablenkung geworden. Ein paar Tage später wird er suspendiert und Jimmy Butler sagt so, ich mag hier nicht mehr sein. So, ich finde hier meine Freunde nicht wieder.
Ja.
Jetzt ist es halt irgendwie wieder offen und irgendwie auch nicht, weil die Situation halt einfach schwierig ist und es nicht so viele Teams gibt, bei denen das Sinn macht, jemanden reinzuholen, der jetzt 48 Millionen Dollar verdient, im nächsten Jahr 52 und das aber mit einer Spieleroption, die er eigentlich nicht ziehen will, weil er eigentlich einen anderen Vertrag haben will und überhaupt. Und Miami ja auch nicht ein Team ist, was gerne Geschenke verteilt, sondern wir erinnern uns an die Verhandlungen rund um Damian Lillard. Die wollen eigentlich die Spieler und die Assets haben. Und wenn die anderen das nicht machen, dann sind die anderen schuld, so nach dem Motto. Deswegen weiß ich nicht, ob es da eine Lösung geben wird, aber eine, die halt zumindest für Butler und das aufnehmende Team natürlich Sinn ergeben würde, wäre halt Phoenix. Also die haben den Trade-Chip, wo das Gehalt passt mit Bradley Beal. Die würden dadurch besser werden, denke ich mal, auf jeden Fall. Also allein schon, weil sie dann mal einen Two-Way-Player im Team hätten, der halt auch ein bisschen mehr so dieses Playmaking mit reinbringen kann und so. Das ist ein Team, wo die Zukunft sowieso im Arsch ist. Deswegen kann man da dann auch sagen, dann lass uns die Zukunft noch mehr in den Arsch schieben und lass uns da halt noch ein bisschen aggressiver vorgehen. Also das ist ja eine der ganz wenigen Situationen, finde ich, wo das gehen könnte. Nur hat Bradley Beal halt einfach da ein Vetorecht, weil er eine No-Trade-Klausel hat. Und Miami will ihn ja nicht haben. Das Thema hatten wir ja schon vor der letzten Saison, weil da wollte Beal, hat er sogar selber gesagt, wollte gerne nach Miami, hat ja auch gesagt, er hätte für die auch auf diese No-Trade-Klausel, hätte dem Trade trotzdem zugestimmt und die wollten ihn aber nicht haben. Allein schon, weil sie diesen Vertrag nicht aufnehmen wollten, ohne dass diese Klausel dann von ihm für immer gestrichen wird, so dass man halt mit diesem Vertrag noch was machen kann. Und ich nehme mal nicht an, dass sie jetzt mega Bock drauf hätten, Bradley Beal in ihr Team zu holen, wo er dann redundant mit Tyler Hero ist, weil das wäre er ja. Deswegen braucht es ein drittes Team. Vielleicht ist dieses dritte Team Detroit, einfach aufgrund, ich habe das bei Tom Haberstroh auch gelesen, der hat so ein bisschen aufgedröselt hat, wie die familiären und Agenturverbindungen zwischen Detroit und Beal sind, weil Detroit ist der Hauptentscheider Arne Tellem mittlerweile. Arne Tellem und Josh Bartelstein ist auch irgendwie involviert in die ganze Nummer. Beals Agent ist Mark Bartelstein, der Vater von Josh Bartelstein. Die Tellem-Familie ist auch irgendwie dort involviert und irgendwie hat er so ein bisschen dafür argumentiert, dass das vielleicht die Situation ist, wo man Beal das schmackhaft machen kann, dass er dort halt spielen könnte, dass er auch wieder so ein bisschen zu seiner alten Rolle kommen könnte, gerade jetzt, wo Jaden Ivey ja leider verletzt ist, der eigentlich auch inmitten einer ganz guten Phase war, aber jetzt fehlt. Da könnte man halt Beal integrieren, ihm viele Touches geben und vielleicht einen Weg finden. Detroit hat auch die finanziellen Mittel und den Freiraum, dass das okay wäre für sie. Es ist jetzt nicht wirklich der ganz große Schritt nach vorne, aber es wär ja schon erstmal, wenn man bedenkt, die sind jetzt das erste Mal seit Jahrtausenden wieder auf einem Playoff-Platz und könnten sich halt dadurch vielleicht noch geringfügig verbessern, dass man halt so einen Move macht. Und also ich habe jetzt das vorhin einfach auch nur mal, jetzt ohne Picks oder irgendwas, einfach nur wegen den Gehältern in die Trade-Machine gepackt. Wenn da einfach Beal in Detroit landet, Butler in Phoenix landet und die Heat, Hardaway und Beasley, also zwei auslaufende Verträge, plus Tobias Harris, der noch dieses und nächstes Jahr aufnimmt, das würde funktionieren. Mhm. Und dann hätte Miami halt auch Geld gespart, weil ich habe das Gefühl oder auch, ich meine, ist ja auch das, was man lesen kann, die wollen halt nicht unbedingt langfristig jetzt irgendwelche Gehälter aufnehmen, was Beal ja auch dann wieder komplizierter machen würde, weil Beal einen längeren Vertrag noch hat als Butler.
Ja.
Aber hier wäre halt das Einzige, was man für nächste Saison dann noch in den Büchern hätte, wären die 25 Millionen von Harris, die die Hälfte sind von dem, was Butler verdienen würde. Mhm. Also würde ihn vielleicht so ein bisschen Freiraum wieder zurückgeben. Ich weiß nicht, ob das reicht. Natürlich müssten wahrscheinlich auch noch irgendwelche Picks involviert werden und das macht's für Phoenix jetzt auch nicht unbedingt leichter, weil sie nicht unbedingt welche haben. Aber vielleicht ist das so ein Konstrukt, das irgendwie funktionieren kann. Und ich kann mir, also das stimmt nicht, ich kann es mir schon vorstellen, dass die Heat einfach sagen, nö, machen wir nicht und dieses Thema mit in die Offseason nehmen und Butler halt dann so lange da einfach schmollen muss. Aber vielleicht haben sie da auch nicht unbedingt Bock drauf. Und vielleicht ist das dann eher so ein Weg, wie sie rauskommen aus der Nummer, die sie jetzt nicht wahnsinnig glücklich macht, die aber noch okay ist, womit man dieses Thema halt einfach abgehakt hat. Mhm. Ich fände es ehrlich gesagt auch schade als jemand, der Butler als Typ ein bisschen anstrengend findet, aber als Spieler schon sehr gut findet, wenn man jetzt, also wenn seine Karriere quasi so dem Ende zugehen würde, dass man einfach so eine verschenkte Saison hat letztendlich, wo man nicht sehen kann, was kann der denn auf höchstem Level eigentlich noch beitragen? Weil ich halte ihn schon immer noch für sehr gut. Gibt ja im Moment dann auch einige, die sagen, ah, der ist es ja eh alles nicht mehr wert. Ich finde das nicht. Also gerade wenn er halt so der quasi angepisste Contract hier Jimmy ist. Und bisher war das immer so, wenn er irgendwo neu in einem Team war, am Anfang lief das ja immer ziemlich gut. Mhm. Also der hat ja immer geliefert. Irgendwann am Ende war es dann oft schwierig, weshalb er dann ja auch immer irgendwo gegangen wurde oder seinen Abgang selber forciert hat. Aber wenn du ihn jetzt als Team holst, was in der Lage ist, wo es denkt, vielleicht schiebt der uns so ein bisschen über die Schwelle, vielleicht können wir mit dem da doch nochmal richtig angreifen. Ich halte es schon immer noch für okay, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich will dem jetzt dann als nächstes einen Vierjahresvertrag geben zu maximalen Konditionen, weil das halte ich für bescheuert, aber das muss der eigentlich auch gar nicht. Kannst du ja zynisch rangehen, wie die Sixers mit James Harden.
und damit jegliches Porzellan zerschlagen, das du noch in deinem Schrank hast, meinst du?
Ja, klar. Also gerade mit Jimmy. Es ist ja nicht so, dass er den Goodwill auf seiner Seite hätte.
Es passiert
so. Es ist nicht so, dass es da einen öffentlichen Aufschrei geben würde, wenn der am Ende dann nicht den Vertrag bekommt, den er haben wollte. Das sieht man ja jetzt auch.
Ja. Das Problem, das ich so ein bisschen damit habe, ist, oder was heißt das Problem? Aber sowohl aus Pistons-Sicht als auch aus Heat-Sicht, wo ist jetzt der ganz große Gewinn? Also ich meine, du hast schon gesagt, aber aus Pistons-Sicht zum Beispiel, weil sie würden ja mit, also natürlich mit Beasley, Hardaway und Harris überrennst du jetzt nicht den Osten. Zumal wir gerade eben festgestellt haben, dass der Osten extrem gut ist. Aber das sind quasi hinter Kate und Ivy die drei Spieler mit den meisten Minuten. Ihre drei besten Scorer hinter den beiden. Das heißt, wenn du die drei abgibst und Beal reinholst, dann hast du zwar natürlich das ist individuell auf jeden Fall der beste Spieler, vielleicht sogar mit einem gewissen Abstand, aber du gibst ja schon viel ab. Du kannst natürlich sagen, du verteilst dann die Spielzeit verteilst du dann, Oscar Thompson ist ja zurück, du kannst die Lineups noch ein bisschen anpassen. Beal ist vielleicht auch noch, dadurch, dass er individuell stärker ist, ist vielleicht auch noch ein besserer Fit dann insgesamt. Wie gesagt, Thompson kann profitieren, Kate kann noch mal profitieren. Aber es ist natürlich schon, du opferst ja für den Moment schon relativ viel, also auch von deiner Rotation, relativ wichtigen Teil deiner Rotation, mitten in der Saison. Dafür, dass du jemanden bekommst, der noch dazu halt relativ regelmäßig verletzt ist. Also ich weiß nicht. Und Miami, es sind auslaufende Verträge, aber die Pickfrage ist immer noch die Frage, aber es ist halt auch nicht, es bringt es halt nicht so 100%. Ich finde es auch nicht, also ich finde es jetzt nicht unspannend auf jeden Fall, aber so aus der Sicht würde es mich ein bisschen überraschen.
Ja, ein Home Run ist es eigentlich nur für Phoenix.
Für Phoenix, ja.
Da stimme ich zu.
Ja. Oder sollte Miami sich einfach sagen, straight up, also keine Ahnung, ergibt es nicht mehr Sinn? Oder stehen sich Beal und Hero dann zu sehr auf den Füßen, weil
ich glaube,
es ist ja jetzt wirklich keiner mehr geiler als Tyler. Also es ist
das Problem ist, in dieser Saison ist Beal nicht geiler als Tyler.
Ja,
das kann man wirklich sagen.
Ja.
Ich glaube, dass halt die Heat schon auch ein Team sind, das nicht unbedingt darauf Bock hat, sich jemanden reinzuholen, den sie dann über die nächsten zwei Jahre, über den sie quasi nicht verfügen können, wie sie wollen, weil er halt diese No-Trade-Klausel hat. Ja. Also ich glaube schon, dass das ein Hindernis dafür wäre. Ich weiß nicht, ob das genauso ein großes Hindernis bei Detroit wäre, weil die halt einfach an einem anderen Punkt ihrer Entwicklung stehen.
Ja.
Also die können ja auch für sich vielleicht verargumentieren, wir haben jetzt irgendwie diesen jungen Kern, die sind ja im Moment noch günstig, die sollen aber auch gefördert werden. Wir haben Kate, der dann nächstes Jahr mit seinem neuen Vertrag anfängt. Und wir haben im Moment aber quasi schon noch den Platz für ein großes Gehalt, der halt so als Spacer irgendwie helfen soll. Aber richtig glücklich bin ich damit auch nicht. Also ja. Das ist halt einfach nur der Punkt. Diese Situation ist total kompliziert. Aber das ist so ein Konstrukt, wo ich denke, vielleicht ist das zumindest nicht komplett unmöglich, damit irgendwie zu arbeiten. Also je nachdem, wie groß halt auch der Wunsch ist oder auch wie groß die Bereitschaft der Heat ist, zu sagen, scheiß drauf, Jimmy, wir ziehen das jetzt durch, damit musst du jetzt halt irgendwie zurechtkommen, ja. Egal wie nervig das ist. Eigentlich ist es ist ja für die auch nicht zufriedenstellend.
Nee, absolut. Aber was hältst du denn von der Sperre allgemein, dass sie gesagt haben, erst jetzt 7 Spiele raus?
Ja, weiß ich nicht. Eigentlich ein bisschen komisch, weil also man hat jetzt über die letzten beiden Spiele ja schon ein bisschen gesehen, dass er es hat raushängen lassen, dass er keinen Bock hatte. Aber sie haben ja auch gesagt, das ist eigentlich schon seit Wochen so. Das ist ja Teil dieses Wordings, womit sie das begründet haben. Da würden sie sich dann am Ende wahrscheinlich darauf beziehen, was er selber ja gesagt hat, so dass es ihm keinen Spaß mehr dort macht und so. Aber ich weiß nicht. Irgendwie ist es also gerade mit dem finanziellen Aspekt vielleicht ein bisschen schräg, das so zu machen. Aber vielleicht hätte man auch einfach sagen können, auf unbestimmte Zeit ist er jetzt away from the team. Also jetzt ja. Klagen sie halt dagegen. Ich weiß nicht, wie groß der Gefallen ist, den man sich damit tut. Aber vielleicht dachten sie einfach, sie müssen da ein Zeichen setzen. Ich finde halt einfach das Auftreten der Heat im Moment grundsätzlich ein bisschen komisch, weil sie jetzt ja also auch im Zuge der letzten Offseason und jetzt während der Saison halt schon viele verschiedene Zeichen gesetzt haben und die nicht unbedingt alle ja. auf einer Linie waren, sondern teilweise so ein bisschen konträr zueinander waren.
Es wirken halt alle irgendwie nicht richtig glücklich. Also auch Butler. Also ja. Es ist halt, du würdest
dir natürlich... Ich meine, wenn du 3 Tage vorher noch sagst, wenn du 3 Tage vorher noch sagst, du sagst jetzt, wir traden den nicht, weil du willst keine Ablenkung für dein Team haben und ein paar Tage später suspendierst du ihn und ja. provozierst einen Rechtsstreit, das ist ja auch eine Ablenkung. Also kann man mir nicht so wahnsinnig viel dazu erzählen. Ja. Deswegen, finde es alles gerade ein bisschen eine konfuse Situation. Und ich glaube eigentlich, dass es auch für die Heat wahrscheinlich besser wäre, die frühzeitig zu beenden und sie nicht halt auch noch in den Sommer dann wieder mitzunehmen.
Aber sollten sie ja nicht einfach in Golden State anrufen? Findet man dann da keine Lösung? Ich meine, gut, Kuminga ist jetzt gerade verletzt, aber ist Kuminga wirklich, war jetzt in letzter Zeit gut, aber ist er so geil, dass Golden State wirklich sagt, nee,
ich meine, du kennst ja meine Meinung dazu. Ich fände das vollkommen legitim, ihn als Teil von so einem Paket abzugeben. Aber ich weiß nicht, wie legitim die Warriors das finden. Zumal ja auch gerade Joe Lacob wohl sein größter Fan ist.
Ja, und aber es ist halt, also ich finde es halt krass, die Saison spiegelt halt so ein bisschen die nächste irgendwie wieder. Die letzte.
Das wäre aber sonst auch krass.
Wenn das wieder so passieren, wenn wir in die Zukunft blicken könnten. Naja, aber es ist halt irgendwie heißer Start, irgendwie so, wow, sind die jetzt richtig gut wieder und dann, oh nee, doch nicht. Und jetzt geht's wieder Richtung Play-In und es reicht halt wieder irgendwie nicht. Und du weißt irgendwie, ja, es fehlt halt einfach Unterstützung für Curry und dann denkst du, oh, kann Kuminga das sein, aber irgendwie so halb, aber halt auch irgendwie wirklich nicht. Also, und ja, jemand wie Butler könnte da ja schon helfen.
Ja, sportlich könnte der, finde ich, auch vielen Teams helfen. Wie gesagt, diese vertragliche Situation macht's alles ein bisschen komplizierter, aber zumal halt es auch so schwer ist, einen Gegenwert zu finden, aber viele von den Teams, die im Moment nicht ganz so da sind, wo sie gerne wären und eigentlich aber Ambitionen haben, würden total von ihm profitieren. Also Denver ja auch. Bei Denver gibt's, glaube ich, kein Konstrukt, wo sie nicht irgendwie 4 Spieler opfern müssen und dann hätten sie gar keine Tiefe mehr. Deswegen ist das, glaube ich, nicht der Move für Denver. Ja. Wenn man sich das da mal anguckt, wer da von der Bank kommt. Weil viele Menschen sind es nicht. Also auch dort, wenn du dir vorstellst, wie Butler neben Jokic spielt, das wäre wahrscheinlich auch ziemlich gut.
Das wäre auch gut. Hast du einen Favorit? Ja. Also was wäre deine favorisierte Destination für Butler? Hast du eine?
Naja, wenn ich bedenke, dass ich eigentlich die Suns und ihr ganzes Konstrukt nicht so wahnsinnig sympathisch finde, dann ist es schwer, ihnen etwas zu wünschen, was sie da drastisch verbessern würde, aber ich halte sie für das Sinnvollste.
Okay.
Sonst hätte ich halt vielleicht noch gesagt Memphis, da passt ja von der Attitüde her ja auch hin, aber ich weiß nicht, ob das Spacing-mäßig das Smarteste ist, wenn du halt Morant haben willst, der natürlich auch selten gesund ist, aber wenn du ihn dann hast und dann noch gegebenenfalls mit einem Non-Spacing Center spielst, was sie ja meistens tun, wenn nicht Jaren auf der 5 ist, aber sonst haben sie ja Clark oder Edie, die beide keine ausgewiesene Dreier-Spezialisten sind, dann ist es vielleicht, was ist dir vielleicht ein bisschen eng. Andererseits ist er auch so der Typ großer Wing, den sie eigentlich seit Jahrzehnten suchen. Eben, vielleicht ist es für Memphis aber sinnvoller, Cameron Johnson zu versuchen oder so. Das ist nicht so teuer, jünger und hat halt den Wurf.
Kann er
natürlich auch bei weitem nicht so ein guter Spieler, aber vielleicht passt er da besser rein.
Ja, ist ja manchmal muss es ja nicht das Top-Talent sein, sondern nur das am besten passende Talent sozusagen.
Und dann, wegen nicht so kompliziert hatte ich sonst noch an Houston gedacht, aber ich glaube Houston, die habe ich für De'Aaron Fox eher auf dem Schirm als für
Jimmy Butler. Stimmt. Das könnte funktionieren. Lass mal weitergehen.
Sollen wir mit De'Aaron Fox weitermachen? Zu dem habe ich auch. Ja.
Hast du? Dann nennen wir deinen zu. Ich habe nämlich auch zu den Kings ein, aber
ja. Okay. Ja, dann sage ich den kurz und dann sagst du deinen und dann fassen wir einfach zusammen. Also ich habe gesagt, Fox spielt spätestens nächste Saison woanders. Ich weiß gar nicht, wie hot das ist. Vielleicht können wir es auch erweitern. Fox spielt im Februar woanders. Aber nicht unbedingt, ob ich das glaube, aber ich halte es für möglich.
Okay. Es passt ein bisschen dazu rein. Es kommt dann ein bisschen drauf an, wie sie die Worte damit Leben füllen würden. Aber ich habe die Kings sollten abreißen lassen. Ganz kurz noch da. Also, ich meine, gut, sie haben jetzt seitdem Mike Brown, das Problem war Mike Brown. Sehen wir ja offensichtlich, weil sie haben jetzt 5 in Folge gewonnen. Ja. Aber sie haben halt, sie schulden den Hawks halt noch einen Pick aus dem Herter-Trade damals. Und der war letztes Jahr Lottery-Protected, da sind sie in der Lottery gelandet und ist dieses Jahr Top-12-Protected. Und es gibt jetzt schon eine Welt, in der du sagst, in der du dir eine Frage stellst, was ist denn möglich dieses Jahr noch? Also, was ist realistisch? Kommen wir unter die Top 6? Eher nicht.
Ich würde es eher so formulieren, kann es sein, dass wir eine Playoff-Runde gewinnen? Und da würde ich sagen, eher nicht.
Genau, also so. Aber ich würde so, kann es sein, dass wir am Ende gar keine Playoffs spielen? Und dann würde ich sagen, kann gut passieren. Ja. Und dann kannst du natürlich dir überlegen, okay, wenn du dann aber halt in der Lottery landest und halt an 13 oder so, ne, ist blöd, weil dann ist dein Pick halt weg. Oder du erhöhst halt einfach deine Chancen, diesen Pick zu behalten und eventuell, geht gar nicht darum jetzt zu sagen, wir tanken, sondern einfach nur so zu gucken, wie stellen wir uns denn für die Zukunft am besten auf? Also auch so, dann geht es dann eben um Trades, um wen bauen wir auf, wen behalten wir, bei wem gucken wir, wer uns, dass wir halt Spieler bekommen, die besser zu Spieler A passen, Spieler B oder so. Wie wollen wir uns aufstellen einfach? Und deshalb, und gleichzeitig erhöhen wir unsere Chancen, nicht nur unseren Pick zu behalten, sondern halt auch eins dieser scheinbar sehr großen Talente aus dem Draft zu bekommen. Und deswegen abreißen lassen und dann halt überlegen, ist Fox der bleiben soll? Oder, weil Fox-Vertrag läuft ja nach der nächsten Saison aus, ne?
Ja.
Oder wollen wir Fox eine Langzeitperspektive bieten? Sagen, er ist jetzt schon unser Eckpfeiler und Mike Brown, mit dem er jetzt scheinbar nicht so gut zurechtkam, der auch mit seinem defensiven Verhalten teilweise unzufrieden war, in engen Situationen.
Das auch mal auf einer Pressekonferenz erzählt hat.
Mal ganz kurz mal ausgelassen hat. Vielleicht aber auch nicht unreal, wenn du es ihm natürlich vorher sagst, sondern genau das passiert. Ich meine, dass Jaden Ivey diesen Dreier aus der Ecke trifft mit Foul, ist jetzt natürlich auch, also, ne, auch nicht selbstverständlich. Aber wenn du als Coach, ich meine, du solltest es nicht tun, solltest du als Coach dann trotzdem es halt runterschlucken und halt intern nochmal einhämmern, aber vielleicht, wer weiß, wie viel Mike Brown schon eingehämmert hat in den letzten Wochen, und dann ist es halt vielleicht einfach ein Akt der Verzweiflung, das zu tun. Aber wie gesagt, du kannst sagen, okay, Brown ist weg, wir machen jetzt so ein bisschen Retooling, wir schauen, dass wir unseren Pick behalten, junges Talent. So. Oder du gehst den Freaks-Weg und tradest De'Aaron Fox.
Ja, also das Ding ist, ich halte De'Aaron Fox schon für gut, und also ich wäre jetzt auch nicht abgeneigt, um ihn weiter aufzubauen, nur ich habe so das Gefühl, dass diese Situation schon seit einer Weile wahrscheinlich sich ein bisschen auf die Richtung zubewegt, dass die nicht die Zeit haben werden, ihn davon zu überzeugen, und dass er halt früher oder später sowieso den Abgang wählt. Also ich glaube, es wäre jetzt was anderes, wenn er im Sommer signalisiert hätte, er will da gerne bleiben. Es wäre auch was anderes, wenn er in dieser Saison auf Kurs wäre, ein All-NBA-Team zu erreichen, weil dann hast du halt Supermax-Möglichkeiten, dann steigt wahrscheinlich die Chance, dass du ihn behält. Ist dann ehrlich gesagt auch ein bisschen die Frage, ist De'Aaron Fox ein Supermax-Player? Ist das dann gut für Sacramento, das zu tun? Aber ich glaube, dann würde zumindest die Chance steigen. Aber also ich habe halt das Gefühl, dass dieses Konstrukt, was sie da haben, eventuell sein Limit einfach schon erreicht hat. Und das eigentlich auch schon vor 2 Jahren erreicht hat, als man so die Liga ein bisschen begeistert hat. Also ich war ja auch ein riesen Fan davon, wie sie da Offense gespielt haben, wie facettenreich das irgendwie war, wie sie den Ball bewegt hatten, wie sie verschiedene so Säulen ihrer Offense hatten und vieles. Also das Team ist ja sehr ähnlich geblieben, eigentlich. Reißt jetzt aber niemanden mehr vom Hocker. Also das ist halt so ein bisschen das Problem. Und also ich denke schon auch, dass die Chance recht groß ist, dass sie da einfach ein bisschen über ihrem Level waren. Also gerade wenn man sich halt anguckt, wie jemand wie Kevin Huerter in der Saison getroffen hat. Und auch, dass die Kings damals mit 48 Siegen einfach Dritter im Westen geworden sind. 48 Siege in dieser Saison werden im Westen vielleicht für Platz 8 reichen oder so. Also, aber keine Ahnung, es wird sie jetzt sicherlich nicht so gut aussehen lassen. Und ich glaube, wenn man diese Saison, wo sie halt Dritter werden, die beste Offense aller Zeiten bis dahin auflegen, so als Maßstab anlegt und dann sagt, von diesem Punkt aus wollen wir uns steigern, dann wirst du halt relativ schnell enttäuscht, weil ich glaube, das gibt der Kader nicht her, den sie haben. Ja. Auch nicht mit den Änderungen, die sie jetzt gemacht haben. Also die Top 8, wenn du die aus diesem Jahr mit dem vor 2 Jahren vergleichst, die einzigen Unterschiede sind, dass du jetzt DeMar DeRozan und Keon Ellis drin hast und von damals nicht mehr dabei sind Harrison Barnes und, hilf mir einmal schnell auf die Sprünge, war es Davion Mitchell, glaube ich. Da kann man schon sagen, diese beiden Positionen haben sie wahrscheinlich ein bisschen upgegradet, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie dadurch grundsätzlich große Sprünge nach vorne gemacht würden, zumal DeMar DeRozan ein bisschen redundant ist in dem Team. Der ist immer noch ein guter Spieler, aber es ist jetzt nicht so, dass er etwas bringt, was ihnen ganz doll gefehlt hat, meiner Meinung nach.
Sie sind ihre Schwachstellen im Endeffekt nicht angegangen. Also sie haben nichts, also am Teamkonstrukt.
Ja, sie sind immer noch auf dem Flügel ziemlich klein, nicht wahnsinnig athletisch und nicht wahnsinnig defensiv stark. Sie sind und das ist eigentlich, finde ich, ein Verdienst von Brown, haben sich über diese letzten Jahre defensiv verbessert und sind mittlerweile mittelmäßig. Für den Kader ist das, glaube ich, das Maximum, wenn du bedenkst, dass der einzige Big Man Sabonis ist, der halt einfach ein schlechter Verteidiger ist. Der holt Rebounds, aber ansonsten ist er einfach ein schlechter Verteidiger. Und sonst hast du eher kleine Wings. Damit wirst du jetzt keine Top-Defense haben. Gemessen daran haben sie ihr Maximum vielleicht einfach schon erreicht. Und ich weiß nicht, ich denke halt, dass das dann vielleicht einfach schon der Punkt erreicht ist, wo es besser ist zu sagen, die Aaron Fox hat im Moment noch einen ziemlich hohen Wert sicherlich. Das ist ja auch ein sehr guter Spieler. Wir sollten gucken, dass wir jetzt halt das Maximum aus dieser Situation rausholen, weil also im Sommer kann es halt schon sein, dass er einen Trade fordert und dann ist es auch nur noch ein Jahr und dann steigt halt die Chance, dass du jetzt nicht unbedingt das zurückbekommst, was du gerne hättest. Vielleicht kriegst du es auch jetzt nicht, aber jetzt ist man zumindest noch ein bisschen früher dabei.
Und mit welchem Team sollte man sprechen?
Houston hast du ja schon. Das wäre für mich eigentlich naheliegend, weil ich da auch finde, also es ist halt so ein bisschen die Frage, meinst du, er ist jemand, der unter Ime Udoka zu einem guten Verteidiger werden kann? Weil das halte ich tatsächlich ein bisschen für eine Grundvoraussetzung für alles, was die Rockets jetzt machen. Ich glaube, der hat da schon sehr viel zu sagen, was das angeht.
Ja. Ich meine, Fox ist ja schon immer so das Ding, so sagen wir immer, so diese Tools sollten ja eigentlich da sein. Einfach weil er relativ lange Gliedmaßen hat, weil er explosiv ist, weil er schnell ist. Also da gehört natürlich zum Verteidigen noch mehr. Wie geht's mit Screens um? Wie kommt's zum Screens rum und sowas? Aber ich glaube schon, also, gefühlt fehlt mir bei Fox nicht unbedingt der Motor. So, weißt du? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass Udoka kann man ein gut genuger Verteidiger werden kann. Also
was ja letztendlich das ist, was Jalen Green gerade zum Beispiel ist.
Ja, genau.
Also der jetzt nicht Bäume ausreißt defensiv, aber der ja trotzdem seinen Part spielt und deswegen auch seine Minuten bekommen darf.
Genau, und das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass er das machen kann. Und dann, ja, ich meine, dann ist es natürlich schon interessant, weil wir sprechen ja immer bei Houston drüber, dass ihnen der eine Go-To-Guy fehlt. Oder wo du sagst, okay, wenn es eng ist, bekommt der den Ball. Und wie wir wissen, ist er nicht der erste Clutch Player of the Year?
Ja. Hat also, den ersten gewonnen.
Ja, also man kann ihm den Ball auch geben, wenn es eng ist, wenn man gerade mal Punkte braucht einfach und es jetzt nicht aus dem Fluss eine Offense heraus passieren kann.
Das muss man schon echt betonen. Also ich finde, der hat seine Macken als Spieler, aber der ist so gut da drin, sich am Ende Platz zu verschaffen für seine Midrange-Jumper, wo er halt auch einfach richtig gut ist, oder zum Korb zu kommen. Also ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen dieses Spiel gegen Philly geguckt, was sie hätten verlieren müssen, wo sie aber einfach in den Schlussminuten einen 15-0-Lauf hingelegt haben. der Typ ist, also, der ist schon einfach sehr gut. Der kann sich schon einen Wurf verschaffen. Und wenn man den jetzt in Houston reinpflanzen würde, dann würden die davon schon sehr, sehr profitieren, schätze ich mal.
Absolut.
Und die haben halt easy die Munition, um das auch möglich zu machen. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ob sie jetzt, ich meine, sie haben ja immer wieder betont, sie ändern diese Saison nichts Großes. Warum? Ich meine, kann man auch so stehen lassen. Sie sind Zweiter im Westen mit einem saujungen Team. Also kann man auch so natürlich weiterlaufen lassen. Aber ich denke mir halt bei so jemandem wie Fox, vielleicht kriegst du den aber auch nicht, wenn dann im Sommer mehr Teams halt Flexibilität haben, weil dann die Vertragssituationen anders sind. Im Moment hat Houston ja schon einen klaren Vorteil, weil die halt finanziell Spielraum haben, weil die unfassbar viele Assets haben und so. Und vielleicht wäre es dann auch gar nicht schlechter, trotzdem früher zu handeln, als man das eigentlich möchte, weil man dann halt vielleicht die Chance erhöht, so einen Spieler zu bekommen. Wenn sie denken, im Sommer wird vielleicht noch jemand ganz anderes verfügbar, Devin Booker oder so. Ja. Außerdem können sie dann Jalen Green traden. Dann ist es vielleicht der Move. Aber
ne? Ja.
Wer weiß. Aber Houston ist so ein Team. Orlando wäre auch so ein Team.
Ja, das wäre so mein
Orlando mit seiner Mash-Unit. Das ist wenigstens auch mal jemand, der in der Regel nicht so viele Spiele verpasst, sondern einfach fit ist.
Ja.
Das wär auch schon ein nettes Upgrade.
Das wäre auf jeden Fall ein nettes Upgrade. Orlando ist echt bitter. Also es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig bitter. Aber es ist wirklich. Würde Sacramento dann nach Isaac fragen? Jemanden, den sie neben Sabonis stellen können, so als Verteidiger?
Und sollten sie zumindest.
Ja. Würde Oder Orlando noch? Ja sagen? Würdest du als Orlando das machen?
Also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was du da jetzt dann noch reinpacken würdest. Aber ich würde zumindest nicht sagen, dass Isaac unverhandelbar wäre in so einer Situation, sondern dass man den da schon gegebenenfalls abgeben könnte.
Jetzt nach Wagners Verletzung, also Kreuzbandriss, ist natürlich jetzt, fehlt natürlich jetzt ein Big, aber im Grunde.
Man hat immer noch Carter und Bitaz. Kann natürlich immer sein, dass sich dann Carter auch wieder verletzt, weil der jetzt auch nicht unbedingt aus solider Eiche gebaut ist. Aber wenn sie denken, das ist der Star, den sie noch brauchen, dann sollte Isaac auf jeden Fall nicht das Hindernis sein. Zumal er, finde ich, diese Saison auch bei weitem nicht so gut ist wie letzte.
Ja, Orlando finde ich auch, also ja, Houston Orlando ist nicht unspannend auf jeden Fall für Fox. Mal gucken. Ich wüsste es gar nicht. Gibt es noch irgendjemanden? Butler-Trade?
Ja, das hatte ich auch schon überlegt.
Dein Problem, mein Problem?
So, willst du dann ein Butler-DeRozan-Tandem auf dem Flügel haben? Das ist natürlich auch geil.
Das ist ja
auch,
ja. Oder gegen Bradley Beal?
Ja, aber wo ist der Grund für Bradley Beal zuzustimmen, nach Sacramento geschickt zu werden?
Diese No-Trade-Clause ist schon echt das.
Die ist halt einfach das auch der größte Witz, den es gibt in der Liga, muss man sagen. Lass uns mit weiteren Takes weiter.
Weil wir die Suns schon hatten, ich habe noch so ein bisschen, ich gehe mal in die andere Richtung.
Ja, so, die Spurs noch, Entschuldigung.
Richtig, stimmt, die Spurs. Stimmt. Wobei da, ja. Ist er der perfekte Partner für Wemby?
Weiß ich nicht, aber also ein guter, warum nicht?
Aber könnte es sein, dass das der also Houston ist ja quasi eigentlich schon einen Schritt weiter, ist auch ein bisschen anders aufgestellt, aber es ist nicht, wäre San Antonio nicht vielleicht klug im Kontext dieses Jahres auch noch vielleicht zu warten und jemanden zu nehmen, der jetzt.
Also ich sag mal so, wenn die Spurs im Osten spielen würden, dann hättest du schon mir vorhin verkauft, dass die diese enorme Tiefe der Conference ausmachen. Die stehen bei genau der gleichen Bilanz wie Detroit und Atlanta. Sind auch bei 18-18.
Ja, und vertrauen wir Detroit und Atlanta? Nein.
Das stimmt, aber also du schon offensichtlich.
Aber nein, ich hab doch gesagt,
die Spurs sind ja auch eine positive Überraschung.
Ja, das
die sind ja auch besser, als man vor der Saison gedacht hätte, sind auf einem guten Kurs und Wemby wird ja einfach nur immer besser.
Wemby wird immer besser, das stimmt. Wemby ist schon sehr gut.
Du hast die Festspiele gegen Jokic gesehen. Das war schon.
Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich wollte.
Ich habe bisher auch nur das erste gesehen, aber das hat mir schon sehr viel Freude bereitet.
Ja, war noch geil, dass Jokic danach hat schon nochmal gezeigt, wer gerade noch den Hut auf hat, aber ich fand es schon.
Na, nur im zweiten. Das erste Spiel hat er verloren.
Ja, stimmt, genau. Nee, aber im zweiten hat er 45, keine Ahnung.
Ich glaube, er hat einmal 41 und einmal 46 gemacht.
Genau. Also, dass auch Jokic, den man ja mal unterstellt, dem ist eh alles wurscht, dass der dann halt sagt, so ein Spieler kitzelt einen natürlich schon noch mal ein bisschen mehr.
Ja, hast du gesehen. Ich habe auch noch nie, ich glaube, es gibt keinen anderen Spieler in der Liga, der Jokic im 1 gegen 1 so viele schwierige Würfe, also Würfe erschweren kann. Also, wo Jokic dann überhastet wirkt in seinen Abschlüssen. Das hast du ja sonst nie.
Ja.
Bei Wemby schon. Krasser Typ.
Auf jeden Fall. Vielleicht Fox San Antonio. Wer weiß. Du hattest ja die Suns als Butler-Destination. Ich habe den anderen Weg Ich habe gesagt, die Suns sollten einreißen.
Haben Sie denn jemals irgendwelche Picks?
Ja, die müssten sie sich holen, indem sie einfach, sie müssten eigentlich ihre Stars zu Picks machen, mehr oder weniger. Matt Ishbia, ich glaube, favorisiert diesen Weg nicht wirklich. Sie könnten zum Beispiel Kevin Durant eine Heimkehr erlauben.
Nach Brooklyn oder nach OKC?
Nach OKC.
Will denn OKC so einen alten Zossen haben, der nicht verteidigt und immer verletzt ist?
Ja, aber er kann ja nicht sagen, dass Kevin Durant nicht verteidigt. Es
war ein Scherz.
Ich weiß, du hast
ein bisschen. Er würde sie defensiv schwächen.
Du hast ein bisschen toten Winkel bei Kevin Durant, ich weiß schon, aber.
Kann man sagen, dass er sie defensiv ein bisschen schwächen würde? Also jetzt mal völlig wertfrei gefragt.
Es sähe anders aus.
Ne? Die Länge ist halt schon gut.
Die Länge ist halt schon gut, vor allem, weil du dir ja sogar theoretisch eine Welt vorstellen könntest, wäre ein bisschen sehr, aber in der er halt neben Chat und Hartenstein spielt.
Ja, das gute alte 3-7-Footer-Lineup.
Ja, kannst du theoretisch, weil Durant so als Spielertyp sehr speziell ist, weil Chat als Spielertyp sehr speziell ist, würdest, und dann stellst du halt da noch Shea und Wallace oder Caruso oder Jay, gut, je nachdem, wenn du halt abgeben musst, J-Dub hin. Das geht schon alles, ne?
Macht die MVP-Kandidatur von Shea kaputt. Das wäre natürlich
schlecht, aber du hättest natürlich, weil was halt gegen Boston schon so ein bisschen aufgefallen ist, abgesehen davon, dass natürlich Lou Dort brutal heiß ist einfach und Boston die Idee hatte, Lou Dort offen stehen zu lassen und die nicht ganz aufgegangen ist am Ende. Aber so, ich fand schon so ein zweiter Shotmaker fehlt halt.
Ja, weil J-Dub im Moment noch nicht so konstant ist.
Was ja, genau. Also genau, da ist halt, genau. J-Dub kann da noch reinwachsen. Jetzt gab es da mal so ein paar Spiele, in denen es halt, oder High-Profile-Spiele, in denen es halt nicht so funktioniert hat. Das heißt niemals, dass es niemals funktionieren wird. Das ist einfach so eine Momentaufnahme. Es war auch tatsächlich nur so ein, als ich die Suns sollten einreisen, habe ich mir gedacht, okay, KD in OKC hätte schon irgendwie was, so Full Circle und sowas. Und Picks wären auch da, die Phoenix irgendwie schmackhaft machen könnten. Wie gesagt,
aber die können gar nicht einreisen lassen. Das ist halt das Problem. Also allein der 25er Erstrunden-Pick, der ist schon an zwei Teams versprochen. Also geht entweder an Houston oder an Brooklyn. Die musst du ja da irgendwie mit reinnehmen, sonst kannst du das ja gar nicht machen. Du kannst ja jetzt nicht diese Saison einreißen, wenn du deinen eigenen Pick nicht hast. Das wäre noch verrückter als alles, was die Suns über die letzten Jahre gemacht haben. Und das war ja schon vollkommen verrückt.
Das war schon verrückt, ja. Ja. Ach, die sollten es trotzdem tun. Es macht überhaupt keinen Sinn, es macht überhaupt keinen Spaß. Was soll das?
Der 2026er Erstrunden-Pick geht an Washington, Orlando oder Memphis. Okay, da kriegen sie wenigstens einen zurück, aber dann glaube ich, den schlechtesten kriegen sie zurück. Der 2027er Erstrunden-Pick geht an Houston. Der 2028er Erstrunden-Pick
geht
an Brooklyn, New York oder Washington.
Den könnten sie sich wiederholen, indem sie Devin Booker traden.
Ja, das ist ja auch das Kalkül der Rockets. Ja. Ist ja auch nicht blöd. Ich glaube nicht, dass sie da diese Saison was machen. Ist aber auch schön, dass die Suns sind auf jeden Fall das Team, was mir meine Saisonwette auf die Division-Gewinner vollkommen zerstören wird. Also ich glaube, ich werde 5 von 6 erreichen und die halt nicht. Ja. Also ich hatte Cleveland, kann man von ausgehen, das wird was.
Das sieht gut aus, ja.
Boston und New York ist im Moment ein bisschen hackelig, aber ich glaube, über die Saison
schafft Boston das schon. Vielleicht ein paar Rosen nach Chicago dann, ne?
Vielleicht.
Rose Night, ne? Ja,
wenn der Rosenhold schon mal da ist.
Ja, ne? Ja.
Orlando ist mehr oder weniger safe. Die haben zwar keine Spieler, aber sie haben auch keine guten Teams in der Division.
Ja.
Deswegen wird schon. OKC ist safe. Gut, Memphis ist im Moment, glaube ich, ein halbes Spiel hinter Houston, aber Memphis hat auch ganz gute Karten, weil die selbst ohne Morant immer oder sehr oft gewinnen.
Ja.
Und Dallas verlässt es. Es ist einfach nur Phoenix.
Ja, Phoenix.
Die sind im Moment, glaube ich, sogar letzter in ihrer Division. Weil sie bis zum Himmel stinken.
Ja. Unfassbar eigentlich. Unfassbar.
Und die Leute wollten mit Durant als MVP verkaufen. Ha! Egal.
Also,
waren wir?
Sorry, wir waren dabei, dass die Suns einreißen sollten. Du sagst mir, sie können nicht ganz einreißen. Vielleicht können sie einfach, dann sollen sie einfach Durant traden nach OKC. Einfach einen von den traden. Einfach
ja, klar. Und was bringt ihnen das?
Ja, sie bekommen Picks zurück und vielleicht irgendwie junge Spieler, irgendwas aus diesem, aber das ist ja, wird das besser? Wir reden ja jedes Jahr wieder drüber, ja, okay. Ich meine, im Sommer haben wir schon gedacht, dass es besser aussieht, muss man auch sagen, mit Tyus Jones und sowas. Wir wussten defensiv weiterhin schwierig. Also, aber dieser große Sprung ist ja, den kriegst du ja kaum hin. Oder dass du wirklich die Schlagseite irgendwie beseitigen kannst, kriegst du ja kaum hin. Plus, die werden auch nicht jünger. Ja. Also, vor allem Durant. Und dann bist du am Ende halt, ja, stellt sich halt die Frage, lieber ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende, ne?
Ja. Es ist aber wirklich so, es gibt kein Team, was so eine grausame Zukunftsaussicht hat, Stand jetzt.
Und trotzdem wären 29 andere Teams gerne in der Situation.
Absolut. Und also natürlich haben sie mit Booker oder Durant potenziell große Trade-Chips und die das ändern könnten, aber Stand jetzt ist es halt einfach so, die sind mehr für die Gegenwart gebaut als alle anderen Teams und sie sind schlecht in der Gegenwart.
Die Gegenwart ist
halt
nicht so geil. Gut, ja, ist schlecht, ja. Ja, es geht nicht gut zusammen. Aber deswegen meine ich.
Weil ich finde das auch schockierend, wie mies die sind. Ich bin auch, also nach wie vor von Devin Booker mit am meisten enttäuscht, was individuelle Spieler in dieser Saison angeht. Ich hätte schon von dem einfach eine bessere Saison erwartet. Ich dachte, das hilft dem voll, wenn man halt so jemanden wie Jones hat, der ihn auch wieder mehr abseits des Balles spielen lässt. Ist bisher einfach nicht so. Ist auch noch nicht vorbei, aber es sieht im Moment schon alles relativ düster aus.
Ja.
Vielleicht ist ja anders, wenn sie Butler dann haben.
Dann sieht natürlich alles ganz anders aus. Dann gib mir mal noch einen Take.
Okay. Wir sehen ein 70-Siege-Team.
OKC oder Cleveland?
Ich tendiere zu OKC, aber eins von beiden vielleicht.
Eins von beiden.
Lass mir mal. Also nur einmal ein Fun-Fact
hätte ich. Aber fragst du, okay, mach erst den Fun-Fact.
Es gab bisher vier Teams in der Geschichte der Liga, die ein Net-Rating von plus 12 oder besser hatten. Zwei davon hatten deinen Jordans-Michel in ihren Reihen.
Das half meistens.
Und die anderen beiden spielen diese Woche gegeneinander. Also zumindest laut Cleaning the Glass. Also aktuell steht Cleveland bei plus 12,9. Das wäre, glaube ich, der zweitbeste Wert ever, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und OKC bei plus 12,5.
Die sind gut, die zwei.
Ich habe dann auch noch einen Fun-Fact für dich. Ich bin vorhin mal in meine Nerd-Abteilung abgedriftet. Zwischen 2017 und 2024 gab es insgesamt genau wie viele Teams mit einem Net-Rating von plus 10 oder besser? Zwei. Letzte Saison den Kelten und irgendwann mal die Jazz. Weißt du noch, als die Jazz gut waren? Das war eine Geschichte. Das war wild.
Mit Rüdiger.
Mit Regular Season Rüdiger.
Ja, genau.
Und Mitchells Donny. Ja. Aktuell gibt's drei.
Das ist abgefahren.
Ja, der Kelte ist ja auch der noch Kelte ziemlich gut. Ja, der wird zwar abgeschrieben, aber steht jetzt auch bei, hat auch plus 10,9. Also es wäre auch noch irgendwie ein Top 10 Wert all time, glaube ich.
Na, krass.
Deshalb auch.
Ja.
Also, diese Liga hat Schlagseite.
So sieht es aus, ja.
Aber und wegen Chancengleichheit. Die Großen sind wieder die Großen.
Ja.
Die sehen nur anders aus als früher.
Die Big Markets aus Cleveland und OKC. Und deshalb aber auch, warum mit einem 70-Siege-Team zufrieden geben, Ole Franks? Warum nicht gleich zwei?
Ja, oder? Na, drei könnte es nicht sein. Ja, könnte Boston ab jetzt, dürfte nur noch zweimal verlieren.
Ja, das wird eng.
Aber die anderen, ich meine, 31-4 und 30-5, es ist ja sowohl bei Cleveland als auch bei OKC ein Schock, wenn die ein Spiel verlieren.
Ja. Geht und unentschieden aus übrigens, also, kommenden, übernächste Nacht, ne?
Ja, eine Serie wird da dann irgendwie enden. Da kann man sich schon mal drauf gefasst machen. Aber sie sind halt, also ich finde gerade OKC ist halt auch so tief und der beste Spieler ist halt eigentlich auch immer dabei, dass ich da gar nicht unbedingt das ganz große Fallpotenzial sehe. Außer natürlich, man hat jetzt mal drei Wochen ohne Shea. Weil das muss man schon festhalten, die Offense hat schon Probleme, wenn der nicht spielt. Das ist ja auch der Grund, warum er, ich glaube, mit über 100 Punkten Vorsprung die Liga beim Plus-Minus anführt. Also das ist ja schon drastisch. Und ich finde schon, dass man da noch so die wenigen kleineren Defizite im Spiel von J-Dub sehen kann, dass er halt so als der Lone Star nicht der Typ ist, der jetzt eine richtig gute Offense bisher verantworten kann. Ich glaube, er kann da irgendwann hinkommen, aber da ist er halt einfach noch nicht. Aber deswegen so, wenn jetzt Shea eine Weile ausfallen würde, dann werden die Probleme bekommen, offensiv zumindest. Aber was alles andere angeht, diese Defense ist so krass, also auch so viel besser als alles, was sonst in der Liga gerade rumläuft. Die sind 10 Punkte unter Liga-Durchschnitt beim Defensivrating. Das ist halt völlig absurd.
Ja.
Und die Offense ist dazu halt auch noch gut. So, da sehe ich eigentlich jetzt nicht die ganz große Chance, dass die einbrechen. Die Cavs hatten halt über die letzten Jahre schon immer mal wieder Verletzungsprobleme. Wer weiß, aber im Moment, da würde ich halt noch eher denken, dass sich halt vielleicht die Shooting-Zahlen irgendwann ein bisschen normalisieren. Weil im Moment haben die beste Dreier- und die beste Zweierquote der Liga. Und klar, sie spielen die Würfe auch schön heraus und das sieht auch alles geil aus. Aber dass quasi jeder Rotationsspieler über 40% von draußen über die ganze Saison trifft, das möchte ich erstmal noch sehen. Aber wenn das so weitergeht, dann haben wir vielleicht zwei 70-Siege-Teams, wer weiß.
Es ist ein langer Weg. Aber also Cleveland, ich bin auch eher so an dem Punkt, dass ich sage, ich würde eher, wenn ich jetzt erwarten oder wenn ich sagen müsste, ein Team bekommt irgendwann Probleme und hat irgendwann auch mal so eine kompliziertere Phase von diesen beiden, würde ich auch eher auf Cleveland tippen. Gleichzeitig ist es halt jetzt schon so lang und sie sind halt, ich meine, 31-4 ist sehr Wahnsinn.
Ja.
Eigentlich. Also das ist ja so gut. Also das ist ja nicht mal mehr nur gut, oder? Das ist ja, wie gesagt, das gehört ja zum Besten, was die Liga-Geschichte bis jetzt so gesehen hat. Und ja, deshalb, ich habe mega Bock auf das Spiel. Dass wir jetzt quasi Sonntag OKC Boston bekommen und dann Mittwoch drauf OKC gegen Cleveland, ist natürlich schon ein kleiner Traum.
Ja, also OKC hat ja auch dann, ich glaube, ein oder zwei Tage davor auch noch gegen New York gespielt.
New York, richtig.
Die gehen jetzt halt gerade mal durch diese gesamte Ostelite durch.
Ja. Und dann kurz dazwischen noch Chicago gegen New York, ne? Also das war schon.
Was hat denn Chicago gegen New York jetzt damit zu tun?
Ja, das ist halt, weil es die alte Rivalität.
Aber das hat nichts damit
zu tun. Hast du von der Ostelite gesprochen. Deswegen,
gegen, ich halt immer. Gegen die OKC gerade spielen muss.
Ja, ich bei Ostelite war ich dann einfach noch dabei.
So, ja, und dann bist du einfach wieder kurz in Ohnmacht gefallen.
Das Bulls-Tourette.
Ja. Hat da jemand was gesagt?
Nein, aber also, ich freue mich sehr. Und ich muss gleichzeitig, es führt mich so ein bisschen zu meinem nächsten Take. Wir hatten es eigentlich schon mal so ein bisschen angerissen im Mailbag vor Weihnachten, aber die NBA braucht neues PR-Team, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, aber du hast dieses mögliche Finals-Matchup, ja? Du hast den amtierenden Champion. Du könntest jetzt schon dieses Finals-Matchup pushen, weil die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht so gering ist, dass es passiert. Du könntest ein junges Team pushen, also ein Team, das zusammenwächst, das irgendwie auch gerne zusammenwächst, dass theoretisch die Liga über Jahre dominieren kann. Klar muss man sehen, wie es dann aussieht mit den Verträgen. Du könntest deinen eventuellen MVP pushen. Ja, der auf seine Art halt flashy ist. Also ich glaube, Shay ist schon, ich weiß nicht, wie einfach Shay zu pushen ist, weil er halt sehr, nicht nur in seinen Bewegungen, sondern er ist halt schon sehr smooth. Also er ist halt nicht laut, also auch so abseits des Feldes. Ich mag zum Beispiel seine Brett, also ich finde, er ist halt sehr, auch so, er wirkt halt relativ reflektiert, aber er ist jetzt kein lauter Charakter jetzt auch und er stopft jetzt nicht mega laut. Wie gesagt, dieser Block war natürlich ein Riesending.
Er hat halt seine Outfits.
Er hat seine Outfits irgendwie. Aber es ist witzig, weil diese Outfits eigentlich, wenn du dann siehst, wie er sich so gibt, so es ist total interessant, weil er sich ja sehr auffällig anzieht, aber er ist jetzt nicht, er kommt jetzt nicht in den Raum und sagt, schaut nicht alle an, so im Endeffekt. Also, ne? aber trotzdem, du könntest deinen potenziellen MVP pushen, du könntest sogar eine mögliche Rivalität pushen und zeigst alles bei NBA TV.
Ja, also dieses Wochenende war, was das angeht, eh lustig, ne? Also auch die beiden Jokic-Wemby-Spiele waren nicht
im
National TV zu sehen. Das sind halt auch so Sachen, also wenn du dein Generational Talent des Jahrtausends und den dreifachen MVP back-to-back gegeneinander spielen lässt.
Die auf derselben Position spielen.
Ne? Ja. Und dann aber auch noch eins in Denver, einmal in San Antonio. Ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, dass man so ein Back-to-Back hat, aber egal. Eins davon vielleicht zeigen. So, das, ich meine, man kann sich ja auch vorher schon denken, dass das vielleicht ein ganz cooles Matchup sein könnte. Und auch bei OKC und Boston, das sind vor der Saison die beiden Top-Favoriten in ihrer jeweiligen Conference gewesen. Ja. Dass das dann, das wurde ja auch noch, also zeitgleich mit dem Saisonabschluss der NFL terminiert. Also das war ja gleichzeitig mit dem letzten Spieltag. Weiß ich auch nicht, wie smart das ist. Oder ich habe eine Ahnung, wie smart das ist. Nicht wahnsinnig smart, aber du weißt, was ich meine. Ich stimme dir da vollkommen zu. Es wirkt im Moment so ein bisschen, als würde man einfach versuchen, die letzten Sachen noch irgendwie rauszuholen. Auch auf der ESPN-Homepage war am Montag, also beziehungsweise auf der NBA-Homepage von denen, nachdem ja Shay diese Aktion da hatte, so stand so Sundays Top Plays. Und da war irgendwie ein Dreier von LeBron und irgendeine Aktion von Curry. Die waren bestimmt auch cool, aber bedenken, was hat jetzt Signifikanz irgendwie für die Saison? Dann war es wahrscheinlich eher dieser Block von Shay.
Möglicherweise.
Könnte man dann vielleicht auch so in den Fokus stellen. Aber ja, es wird da halt einfach irgendwann mal so ein bisschen Umdenken geben müssen, glaube ich.
Und ich meine, sie melken den Moment, also man hat es ja jetzt auch gesehen, am Christmas Day, das war ja der beste Christmas Day seit Jahren und LeBron Curry hat...
Das Spiel war auch unfassbar geil. Also genau. Sie haben ja auch geliefert, ist ja auch cool. Ja,
genau, aber es ist halt, aber du denkst halt gar nicht an die, also wie gesagt, OKC, du kannst ja wirklich aus, also du könnt das Team, ich glaube, sie sind halt so ein bisschen, wie soll man sagen, Sie haben eine eigene Persönlichkeit als Team und auch so die Spieler, aber da müsstest du, also sie haben es ja mit OKC Part 1 eigentlich schon so ein bisschen verpasst mit Durant, Westbrook und Harden damals. Und jetzt hast du wieder so ein Team, wo du, bei dem du ja davon ausgehen kannst, dass es irgendwie, dass es über Jahre gut ist. Sie haben es mit Jokic ja im Endeffekt auch verpasst. Also klar, Jokic, also
der hat vielleicht auch nicht mitgespielt, ne?
Der hat vielleicht auch nicht mitgespielt, aber zumindest, ich meine, du kannst ihn ja trotzdem als Sportler halt in den Fokus rücken, weil das ist ja schon für diejenigen, und es gibt ja genug Leute, die sich für diesen Sport interessieren, das ist ja schon genug, aber das so, es ist ja auch okay, das alles noch mitzunehmen mit LeBron und Curry, solange es noch da ist, sie haben ja auch beide schon drüber gesprochen, so viele Jahre wird es nicht mehr geben, ist ja auch logisch, aber gleichzeitig halt so diese an die Zukunft denken und dann halt, wie gesagt, sowas halt so ein Spiel, ich meine, für uns war es total cool, dass es Sonntagabend 21.30 Uhr war, aber so ein Spiel halt dann irgendwie so ein bisschen zwischendrin zu beerdigen und dann halt auf NBA-TV laufen zu lassen. Dass es kein National-TV-Game ist. Also das ist das halt...
der OKC-Kommentar, der ist ja auch vor allem so einseitig, das hast du ja seit Tommy Heinsohn bei den Celtics damals nicht mehr gehört. Ja, jeder Foulpfiff immer so, Moment, und dann wird das so eingeblendet, wie halt der Spieler mit dem Fuß auf dem Kringel stand und das deswegen halt kein Offensivfoul sein konnte. Da bleiben sie einfach stumm, da sagen sie dann gar nichts.
Ja, die Spieler sprechen für sich in dem Moment, weißt du?
Das ist schon krass. Also ich habe mich unterhalten, aber auch ein bisschen abgestoßen gefühlt von dem Kommentar. Ja,
das stimmt.
Und ich fand auch einige Pfiffe strittig, so ist es gar nicht, ne? Aber also ich fand auch, dass Boston teilweise ein bisschen übervorteilt wurde sogar in dem Spiel.
Ja, hat ja auch ein bisschen
was Eindruck, so Calls anging.
Scott Foster hat einen ganz guten Job gemacht eigentlich. Fand
ich so ein bisschen. Ja. Ich meine, andererseits, wenn man guckt, wie OKC verteidigt, dann ist es auch irgendwie legitim, dass da öfter mal ein Foul gepfiffen wird, weil das halt schon sehr aggressiv und handsy ist.
Ja.
Aber egal, jedenfalls war es ein bisschen lustig zu sehen, dass halt so alles, was sieht er denn da? Da kannst du auch kein Foul pfeifen. Ach, Moment, okay, war ein Foul. Das sage ich jetzt aber lieber nicht.
Ah, okay, nee, wie gesagt,
Michael Cage kriegt auf jeden Fall Tommy Points.
Ja, der Tatum Dreier, wo er beim Dreier gefoult wurde. Also, wo ihn am Fuß erwischt. Ich weiß nicht mehr, wer es war.
Das war für mich auch ein Phantompfiff, muss ich sagen. Das war dort, der irgendwie.
Ja, dort war es genau.
Vielleicht das dort die Hose ein bisschen touchiert hat.
Ja, das dort Technical hat mich so ein bisschen irritiert.
Ja, das war so ein klassisches NBA-Technical, eigentlich kein Technical hätte sein müssen.
Aber trotzdem, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht, dass wir das nicht hinkriegen. Ich meine, jetzt Cleveland, OKC ist ja, glaube ich, National TV, oder? Ist ESPN oder ich
weiß
nicht. Ja, genau. Immerhin. Aber das.
Mal sehen, über welche LeBron-Facette sie im Pregame dann sprechen werden.
Ja, den Dreh gibt's. LeBron und KD, ich glaube, sie sprechen viel über LeBron und KD.
Weißt du noch, damals in Cleveland, da war ja LeBron.
Ja,
ne?
Und KD damals von OKC. Ja,
da hast du sofort vielleicht machen sie Live-Kommentar. Das wäre eigentlich ganz geil, würde ich mal
angucken. Ja, das stimmt.
So kannst du das kombinieren, so die alten Washed Kings mit den neuen.
Ja, das wäre gar nicht schlecht. Ja, aber es ist so ein bisschen. Ich fände es.
Guter Take, den finde ich aber nicht hot. Der ist einfach nur
gut. Ich muss ein bisschen los, weil als ich NBA TV gesagt habe, es gibt.
Sacre bleu.
Ja, toll. Das Ding ist, und dann hinterher regt man sich wieder auf. Die Finals-Quote mit OKC war nicht so geil. Ja. Keine Ahnung, die Frage ist natürlich auch, kriegst du es wirklich so, kannst du es den Leuten so in Anführungszeichen einprügeln, dass sie irgendwann sagen, boah, die sind mega geil und wir schalten jetzt alle bei OKC ein. Wenn wir uns aber doch mehr für Glamour interessieren, weiß ich nicht.
Nee, einprügeln kannst du es, glaube ich, nicht. Aber man kann halt, glaube ich, trotzdem schon mal so einen gewissen Wiedererkennungswert schaffen, indem man halt auch während der Saison schon dafür sorgt, dass die halt
das Thema sind und dass
der Fokus drauf gerückt wird.
Wie bei Jokic halt auch, wie gesagt. Das ist für mich auch so ein gutes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, bei dem man es einfach verpasst hat. Da so man hat gesagt, der Jokic, der ist ja richtig gut.
Ah, wirklich? Ja.
Ich glaube, die Sachen, die da quotenmäßig in den USA funktionieren, wenn es über Jokic geht, ist eher so, schlechtester MVP aller Zeiten.
Ja, genau.
Der gute alte Gilbert Arenas. Aber egal. Ja. Einen habe ich noch.
Ja, perfekt.
Den ich noch nicht genannt habe, wäre Wemby schafft schon dieses Jahr ins First Team. Ich sagte nämlich, es ist jetzt offen, nachdem Doncic die 65 Spiele nicht schaffen wird.
Ja.
Und sich, finde ich, niemand so richtig aufdrängt individuell. Also man könnte natürlich sagen, Donovan Mitchell kriegt den übergebliebenen Cavs Award, wo es eigentlich das Team sein sollte, aber seine Zahlen sind halt einfach nicht so krass, muss man sagen. Towns, Brunson, nehmen sich vielleicht gegenseitig so ein bisschen Stimmen. Beide natürlich individuell sehr gut in einem sehr guten Team, aber Ich weiß nicht, aber ich glaube, es gibt vier, die gesetzt sind und ich halte Wemby für möglich. Was meinst du? Wenn sie, also gesetzt den Fall, sie bleiben so auf so einem circa 500-Level, wo sie jetzt gerade sind.
Ja. Ich sehe es.
Wemby, 26, 11, 4, 1 Steal, 4 Blocks. 48% aus dem Feld, mittlerweile immerhin 35% von draußen. Tendenz steigend, also über die letzten Wochen ja irgendwie immer besser.
Ich sehe es ähnlich tatsächlich. Also wie sie gesetzt sind, nur vorstellungshalber Shay, Jokic, Giannis und Tatum.
Würde ich sagen, wobei ich bei Tatum auch gar nicht hundertprozentig sicher bin, aber im Moment würde ich schon sagen, würde es mich sehr wundern, wenn er nicht wieder drin landet.
Und dann, und ich meine, nachdem die Dinge, die Wemby macht, halt einfach so, so laut sind auch, einfach weil es halt Dinge sind, die wir so in der Form wahrscheinlich noch nie richtig gesehen haben oder vor allem auch in der Masse so noch nicht gesehen haben. Ja, könnte ich mir schon. Und er ist ja auch der Grund, dass San Antonio so gut ist. Also klar, es ist jetzt.
Er hat den Impact ja auch. Ja, es ist ja nicht nur so, dass das irgendwie leere Zahlen sind oder so, sondern die Defense ist mit ihm halt richtig gut. Er ist offensiv, finde ich, immer noch ein Spieler, der mich teilweise ganz schön frustriert. Wo ich auch denke, so die Balance zwischen Outside-Game, Inside-Game dürfte sich gerne noch ein bisschen verschieben, weil er im Moment halt, der nimmt doppelt so viele Dreier wie Karl Towns beispielsweise fast.
Ja.
Und Karl Towns ist ein wesentlich besserer Schütze als er. Und also ich verstehe, dass das einfacher ist für ihn, vor draußen zu werfen, wo ihn sowieso niemand am Wurf hindern kann. Aber ich glaube, das ist halt, um ein wirklich effizienter, guter Offensivspieler zu werden, dass halt so eine etwas mehr Verlagerung Richtung Korb schon immer noch gut wäre. Aber also die Zahlen sind ja da und der Impact ist auch da. Und also ich würde jetzt auch nicht mich hinstellen und sagen, Stand jetzt ist Karl Towns ein besserer Spieler als Wemby. Würde ich eher nicht sagen. Also offensiv ist Karl Towns ein besserer Spieler, aber defensiv ist Wemby der Beste der Liga und Towns nicht. So, das, das wiegt das Ganze halt dann ja irgendwie auch schon wieder auf. Deswegen glaube ich halt, die Tür ist absolut offen.
Ja.
Auch, ja, also, und auch wenn die Teambilanz so bleibt, also bei 500, glaube ich auch, Platz 5 auf dem MVP-Zettel ist auch absolut möglich schon.
Ja, es fallen halt auch viele raus, verletzungsbedingt oder teamproblematisch bedingt. Also Edwards zum Beispiel. Und dessen Zahlen ja auch nicht so laut sind insgesamt. Deshalb, klingt im ersten Moment heiß, aber wenn ich drüber nachdenke, gut, ich meine, am Ende wird's, wenn die Pistons so weitermachen, wird's vielleicht Kate.
Ja, höchstwahrscheinlich wird es dann Kate. Ja. Absolut. Warum? Wolltest du nicht einfach noch mal kurz auf Levine hinweisen, dass es nicht auch der werden könnte? Ja,
überleg mal, wenn jetzt Levine die Saison in Denver beendet.
Da würde er vielleicht sogar MVP, ne?
Und dann, dann müssen wir vielleicht drüber sprechen. Weiß ich nicht.
Vielleicht auch nicht.
Der alte Contendermacher. Deshalb, ja. Nein, aber ich widerspreche dir nicht.
Vielleicht ist der Take wirklich gar nicht so heiß, wenn ich so drüber nachdenke. Glaubt die schon? Also er ist auf jeden Fall ein ganz guter Kandidat.
Ja, genau. Ich glaube, er ist heiß, weil ich es jetzt auch nicht, also aus meiner Perspektive, ich hatte es jetzt auch nicht so auf dem Zettel und habe nicht drüber nachgedacht. Aber wenn ich drüber nachdenke, ja, ich meine, so Teams wie Rockets haben halt, wie gesagt, haben nicht diesen einen herausragenden Spieler. Morant ist immer verletzt.
Man kann sogar dafür argumentieren, dass Jaren Jackson da die bessere Saison spielt. Aber halt nicht für All-NBA First Team natürlich.
Oder halt Kyrie, ne? Aber
ja, oder auch nicht.
Davis, aber auch
Davis wäre noch so ein Kandidat, aber ich finde, der ist auch ein bisschen abgeflacht nach den ersten Saisonwochen, was auch irgendwie zu erwarten war, weil er da ja schon irgendwie offensiv und defensiv quasi alles machen sollte.
Ja.
Er ist ja eher Austin Reeves.
Ja, stimmt. Aber wenn du sagst, ja, Towns wäre vielleicht einer, hatte ich im ersten Moment gedacht, aber wenn du halt dann Offense-Defense wirklich vergleichst, dann ist es halt, also beziehungsweise zusammennimmst, dann ist der offensive Unterschied nicht so groß, dass er diesen riesigen defensiven Unterschied wettmachen kann.
Ja. So cool Moment von den Spielern, wo ich denke, die werden die 65-Spiele-Marke schaffen, würde ich sogar sagen, es ist wahrscheinlich so ein bisschen zwischen Mitchell, Brunson, Towns und Wemby, wenn ich da jetzt niemanden ganz groß vergesse. Also sie sind alle für mich mindestens Second Team.
Ja.
Aber ich, im Moment, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass Wemby da den fünften Platz einnimmt.
Gut möglich. Gut. Wir sind durch, wa?
Hast du keinen mehr, oder was?
Ich hab keinen mehr, ne? Ich hab keinen mehr.
Na gut. Dann überlegen wir uns.
Also, meinst du, mir fällt noch spontan irgendwas ein zu Zach LaVine oder Josh Giddey oder so? Nee,
das ist ja keine heißen Takes, das wissen wir alle. Oder vielleicht, dass Wemby washed ist, weil Kobe White über ihn gedankt hat.
Oh, der war schon schön.
Da war schon eine nette Aktion auf jeden Fall.
Ja.
Wir Bulls damit beenden wir den Bulls Talk für diese Woche.
Damit beenden wir den Bulls Talk. Aber auf dem High beenden wir.
Ja, immerhin.
Und wir haben sowieso natürlich ein High, weil ihr zugehört habt. Vielen Dank dafür. Ganz miese Überleitung, aber wir freuen uns tatsächlich sehr, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Solltet ihr es ab jetzt öfter tun wollen, weil ihr viel mehr zu den Chicago Bulls hören wollt, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse und außerdem an der richtigen Adresse bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, bei YouTube. Da läuft das überall. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/Korpiger Podcast und Korpiger mit. Richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es extra Content. Diese Woche werden wir tatsächlich noch über OKC und die Cavs sprechen. Wenn es die NBA schon nicht machen will, dann machen wir das eben. Und werden uns dieses Spiel mal anschauen und was da genau gelaufen ist. Es gibt auch Mailbags regelmäßig. Es stehen auch noch Fragen aus von vor Weihnachten. Die haben wir natürlich nicht vergessen. Die waren sehr schön zeitlos teilweise. Deswegen werden wir uns derer auch noch annehmen. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Gibt extra Content als Dank für eure Unterstützung. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt OKC gegen die Cavs und dann bis Donnerstag hoffentlich. Reingehauen.